Wir wollen heute auch Zeit nehmen uns wieder für Gott und ihn preisen, ihn anbeten, ihm Raum geben in unserem Leben und einfach auf ihn schauen. Die, die auf den Herrn schauen, die kriegen was? Neue Kraft. Halleluja. Die Salbung kommt immer von oben nach unten und nie von unten nach oben. Also, wie das Wasser, so fließt auch der Segen Gottes. Heute und ich morgen mache ich genauso noch weiter, da kann ich nicht zwischendrin aufhören. Also mein Thema ist, was fehlt mir noch? Überlege einmal, was fehlt mir noch? Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, aber frag dich, was fehlt mir noch? Bevor ich weitergehe, werde ich morgen über das Thema sprechen, mach was aus deinem Leben. Du sollst noch was machen. Also das aufholen, was noch fehlt, dein Minus durch Gottes Plus auszufüllen. Morgen Abend um 19 Uhr haben wir Gemeindebibelschule, da möchte ich auch ganz herzlich einladen, da ist der Thessalonicher Brief, ist ein ganz schöner Brief, also ich möchte dir Mut machen, nimm den Brief mit, es geht über die Wiederkunft Jesu, es geht über die Entrückung, über manche Fragen, die dich bewegen, also die Person, die mir das korrigiert und so weiter, sagt, also da steckt unheimlich viel, das hätte ich gar nicht gewusst, was da alles drin ist, wer ist der Antichrist? Und das, wenn du aufmerksam den Brief studierst, ich werde es nicht verraten, detailliert, aber da kannst du drauf raus, also da drauf selber kommen, wer ist der Antichrist? Und der Antichrist ist schon längst da. Du musst also gar nicht warten, der ist schon längst da. Wenn du nicht aufpasst, wirst du auch ein Antichrist. Also, das ist schrecklich, was ich sage, aber es ist so, wenn wir nicht aufpassen, also der Antichrist ist da, lies diesen Brief, also oder manche sind natürlich faul, die nehmen das vom Internet runter. Ist auch eine Möglichkeit, aber schriftlich schwarz auf weiß ist es besser. Also wir denken immer noch mit Papier. Dann am Mittwoch haben wir dann das Thema, baue die zerstörten Mauern wieder auf. Es gibt so viele Dinge, die aufgeholt werden müssen. Was fehlt mir noch? Ich bin immer noch an diesem Thema. Was fehlt mir noch? Also die zerstörten Mauern. Und wie schnell ist so eine Mauer eingerissen oder hat einen Riss? Und dieser Riss geht weiter. Und wenn du nicht aufpasst, rutscht alles ab. Geht alles daneben. Dann am nächsten Woche Freitag wieder ein bisschen was Persönliches. Du und dein Ich. Also du und dein Ich. Du hast ein Ich. Und dieses Ich macht dir manchmal viel zu schaffen. Du und dein Ich. Und du darfst dein Ich nicht aufgeben. Du musst dein Ich nicht aufgeben. Dein Ich gehört zu dir so wie dein Schatten. Das gehört zu dir, aber wie gehe ich damit um? Wie halte ich mein Ich unter Kontrolle? Eigentlich, der alte Mensch, der will das sein Ich ganz groß rausmachen, dass es ganz groß rauskommt. Aber du und dein Ich. Ein gutes Thema. Dann Samstag nächste Woche, auf deine Reaktion kommt es an. Also, was fehlt mir noch? Das sind so die Themen. Also ganz herzlich eingeladen, auch für die Evangelisation, die wir im März haben werden, mit Billy Smith, 14. bis 19. März. Bete dafür, dass schon alles so in der Vorbereitung Menschen angesprochen werden, Menschen eingeladen werden und dass Menschen auch kommen, die kommen sollen und die auch dann von Gott berührt werden. So, möchtest du die Wahrheit erfahren über dich oder über mich? Über uns. Am besten ist die Wahrheit über dich. Weißt du, über mich erzähle ich schon so viel, aber über dich selber. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit kann sehr unangenehm sein. Glaubt mir das? Wenn die Wahrheit rauskommt, da gab es im Radio früher Hörspiele, heute gibt es ja die Theaterstücke im Fernsehen, aber früher gab es Hörspiele im Radio. Und da ist ein Holländer, oder in Holland wurde ein Hörspiel gebracht, die Entrückung. Die Entrückung hat stattgefunden. Und dann sitzt ein Geschäftsmann im Auto und schaltet sein Autoradio ein und hört dieses Hörspiel. Und wir wissen alles über sie Bescheid. War irgendwo dann die Passage, wir wissen alles über sie Bescheid. Der fuhr nach Hause und da hängt sich, schreibt einen Brief. Also ich will nicht, dass nichts bekannt wird von mir. Aber Grund war das Hörspiel im Radio, was ihn darauf gebracht hat, wo er dann hörte, über sie wissen wir alles Bescheid. Es gibt jemand, der über dich und mich alles Bescheid weiß, das ist der liebe Gott. Der weiß alles Bescheid. Dem kann man nichts vormachen. Also, möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Wäre schön, wenn ich das erfahren könnte. Du kannst es erfahren. Und vielleicht, wenn du heute aufmerksam zuhörst, wirst du vielleicht drauf kommen. Es kann sein, wenn du die Wahrheit erfährst, dass dir dann plötzlich das ganze Lachen vergeht, der Appetit vergeht, dass du sagst, also, nee, so will ich nicht mehr weiterleben, wenn alles so offenbar ist. Und es wird alles offenbar nach der Bibel. Wahrheit kann sehr bitter sein. Die meisten Menschen leben in der Täuschung. Sie machen sich was vor, spielen so die heile Welt. Also bei uns ist alles in Ordnung. Aber schau mal hinter der Fassade. Da raucht's. Und schon die Luft ist dick. In Wirklichkeit ist es alles nur so frommes Theater. Bei uns ist alles in Ordnung. Damit kann man wahrscheinlich in der Ewigkeit vor Gott nicht bestehen. Denn in der Bibel heißt es, auf 1000 Fragen wird man keine Antwort geben können. Und diejenigen, die die Wahrheit nicht rechtzeitig erfahren und nicht rechtzeitig hören und rechtzeitig ausleben und umsetzen, die werden mal eine Katastrophe erleben, einen Schreck, als wenn sie vom Pferd getreten sein werden. So werden sie dastehen, ja, mir hat man das nicht gesagt, ich verkündige das, ich sage das und jeder kann das hören, ob hier oder im Internet oder auf CD, wie auch immer. Bevor ich Christ wurde, ich will ein paar Wahrheiten sagen, bevor ich Christ wurde, wollte ich wissen, was ist die Wahrheit? Also dieser Sache bin ich nachgegangen, was ist die Wahrheit? Und ich habe eigentlich alles gehabt, ich bin nicht Christ geworden, weil ich Probleme hatte, ich hatte keine Probleme. Mir ging es gut, ich habe Arbeit gehabt, ich habe Einkommen gehabt, bei mir war auch alles soweit intakt, ich war gesund, also ich war nicht krank, aber ich wollte wissen, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, nur nach dem Geld nachzujagen, Autos zu haben, Mädchen zu haben, Vergnügen zu haben? Ist das wirklich alles? Und dann, ja, das Leben genießen, mal essen, mal trinken und dann diese große Frage, ist das wirklich alles? Und dann reicht es mir, um nach dem Tod weiterzuleben, falls es ein Leben nach dem Tod gibt. Also zu der Zeit habe ich das nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, mit dem Tod und alles ist zu Ende. Aber es könnte ja sein. Es könnte ja sein, dass es weitergeht. Und was ist dann? Was ist dann wirklich mit dem Sterben? Wo komme ich hin? Und werde ich das Gras von unten angucken, wie das wächst? Also ist das wirklich alles? Und ich habe mich bekehrt. Nicht, weil ich Langeweile hatte. Oder weil mir das Leben nichts mehr bieten konnte. Es gab nur Dinge. Aber dann habe ich andere gesehen, die haben alles erreicht. Die waren auf der Karriereleiter, die waren oben und die waren unglücklich. Und dann waren sie traurig, betroffen. Ja, ich habe gehofft, das wäre alles. Aber das ist nicht mehr alles. Der Mensch sucht. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigend seine Wünsche still. Also das ist der Mensch, er will immer mehr haben. Ich wollte auch alles vom Leben haben, was es gibt, was möglich ist zu erreichen. Und dann habe ich verschiedene Dinge versucht, alles ausprobiert. Ich wollte leben. Und so wie die Bibel sagt, volles Genügen. Aber ich wusste von der Bibel zu der Zeit nicht viel. Ich bin nicht religiös geworden, als ich das nach mehr trachtete. Ich bin auch kein Christ geworden. Ich wollte eigentlich nichts von Religion wissen. Denn ich bin eingeimpft worden, Religion ist Opium fürs Volk. Und damit wollte ich nichts zu tun haben mit Religion. Also ich versuchte, Religion aus dem Weg zu gehen, so gut ich konnte. Vor allem dem Christentum. Bei uns gab es dann die Katholiken und Orthodoxen. So, ist das wirklich alles? Wenn man dann Christ wird, und später habe ich auch beobachtet, manche Menschen, die sind religiös geworden, aber dann frage ich, ist das wirklich alles, was die gesucht haben, nur ein bisschen religiös zu sein, ein bisschen zu beten, aus der Bibel zu lesen? Was bist du? Was bin ich? Was sind wir? Ich werde immer gefragt, was sind sie? Sind sie evangelisch? Sind sie katholisch? Sind sie pfingstlerisch? Was sind sie? Anfangs habe ich geglaubt, das alles brauche ich noch vielleicht irgendwo. Diese Religion, diese Benennungen und so weiter. Aber dann habe ich gemerkt, auch als ich Christ wurde, das ist alles Bluff. Evangelisch, katholisch, pfingstlerisch, freikirchlich oder Buddhist oder Hindu oder was es auch immer ist. Ich pfeife auf die ganzen Kulte. Und ich muss euch sagen, das mache ich Freikirche hier ganz bewusst und so weiter, weil ich nichts von Religion halte. Denn die bringen die Menschen nicht zu Gott. Ich bin ein Christ geworden, ein Jünger Jesu. Und das ist, was mein Leben prägt und verändert hat. Ich folge weder einem Papst, noch einem Rabbiner, noch irgendeinem Bischof, noch irgendeinem Pastor oder Theologen. Ich folge Jesus und dem Heiligen Geist. Kannst du das auch sagen? Dass wir Jesus entschieden folgen. Wir wollen nicht religiös sein, Leute. Und deshalb, ich arbeite ganz entschieden, hört auf mit dem Quatsch Religion. Religion ist nicht alles, was der Mensch sucht. Das ist nur Suche nach Gott, Frage nach Gott, Interesse nach Gott. Und ich muss wirklich sagen, mich hat auf den Glauben an Gott ein Mann Gottes gebracht, ganz einfach, der war früher Eisenbahner, der Blutvergiftung hatte und so weiter und dann sein Leben im Dienst der Mission stellte oder der Evangelisation, gerade du brauchst Jesus. Weißt du, und ich dachte, ich brauche Religion, aber der hat gesagt, nee, Religion ist das nicht. Er hat mir nicht Religion vermittelt. Selbst als ich dann hier die Frage habe, hat er, ja, wie geht's dann weiter? Dann sagt, bete und lies die Bibel, da wirst du alles erfahren, wie es weitergeht. Ja, und dann las ich die Stelle von der Taufe und ich bin nicht getauft gewesen. Ich bin ja als Heide oder als Atheist aufgewachsen. Und wie geht es weiter? Ja, gucken Sie im Telefonbuch, da werden Sie Baptisten finden oder Freikirchen finden, da gehen Sie hin und lassen sich taufen. So ähnlich. Also der hat mich nicht in eine Religion hineingebracht, sondern zu Jesus hat er mich geführt. Gerade du brauchst Jesus. Und genau das ist, was die Welt braucht. Die Welt braucht Jesus. Und das ist der, der den Menschen helfen kann. Dieses eine, was der Welt fehlt, ist nicht Religion. Und wir sollen auch versuchen, nicht, dass wir eine Religion weitergeben. Ja, Christentum. Es geht nicht um Christentum, es geht um Jesus. Jesus ist das Heil der Welt. In keinem anderen Namen ist das Heil und die Rettung als nur in dem Namen Jesus. Und dieser eine, der hat mich noch gefehlt. Weißt du, ich habe alles gekannt. Ich war sehr belesen und bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe alles, was ich irgendwie nur schlucken konnte. Ich habe alles gelesen, jedes Buch. Und mich hat's interessiert. Ich habe Karl Marx gelesen. Ich kenne das Kapital. Ich kenne Engels. Ich weiß ihre Philosophien und ich war begeistert von dir, Karl Marx. Aber ich habe gemerkt, das kann man nicht verwirklichen. Das kann man nicht verwirklichen. Ja, auch wenn man Sozialismus versucht, und Sozialismus ist ein ganz guter Gedanke. Ich möchte nicht sagen, dass es verkehrt ist. Alle Menschen sind gleich und alle Menschen sollen gleich viel haben und alle Menschen sollen gleich glücklich sein und so weiter. Aber das ist nicht alles, wenn alle gleich sind. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass sie alle gleich sind. Und diese Gleichmacherei. Dann habe ich, als ich dann hier im Westen war, mit Islam mich beschäftigt, mit Buddhismus. Konfuzius hat mich sehr begeistert und dann die alten Philosophen wie Sokrates, Zarathustra oder Mahatma Gandhi. Und ich meine, da steckt was drin. Die haben etwas der Welt gegeben und gebracht und so weiter. Ich habe ihre Werke gelesen. Und dann habe ich auch irgendwie Christentum beschäftigt. Aber die christliche Kirche hat mich nicht imponiert. Dann habe ich die Kreuzzüge, die Inquisition und die ganzen Hexenprozesse, habe ich damit auseinandergesetzt. Habe gesagt, guck mal, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles vom Christentum, von Religion und so weiter? Bis dann... Gerade du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Und das war der Hammer. Das war die Bombe, die explodierte, die mein Leben veränderte. Der eine. Und diesen einen zu finden jetzt. Wie finde ich Jesus? Und als ich dann merkte, alles andere kannst vergessen. Wie finde ich Jesus? Das war für mich eine ganz große Frage, diese Kardinalfrage meines Lebens. Wie finde ich Jesus? Und ich muss auch hier sagen, ich muss deine Reise nach innen beginnen. Nicht mehr da die Kirchtürme abgucken und die Vereine, christlichen Vereine junger Männer, da bin ich hingeraten, habe dort gedacht, vielleicht haben die was. Ich war ja auch ein junger Mann, habe gedacht, vielleicht finde ich dort was, aber habe auch nichts gefunden, was ich gesucht habe. Aber wie werde ich ein neuer Mensch? Wie finde ich diesen Jesus? Gerade du brauchst Jesus. Und dieser Mann Gottes hat mir ein neues Testament geschickt und dann hat er gesagt, lesen Sie die Bibel, fangen Sie an. Und ich bin nicht mit der Bibel nicht weit gekommen. Ich habe mit Matthäus Evangelium angefangen und da bin ich hängen geblieben bei der Bergpredigt. Das klang sehr logisch. Das kannte ich schon ein Stück weit von Karl Marx, auch diese ganzen Ideen, was Karl Marx hat ja die Bergpredigt verarbeitet und da hat seine Doktorarbeit damit gemacht, mit dem Matthäus-Evangelium und so weiter. Und da war eine Passage, die mich umgehauen hat. Ich konnte nicht mehr weiterlesen und ich habe gesagt, das habe ich nicht. Selig sind, die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Und das hatte ich nicht. Also ich war kein Verbrecher, habe keine Drogen genommen. Ich war kein schlimmer Mensch, ich war ein sehr anständiger Mensch. Aber reines Herz, wer kann das sagen, dass er ein reines Herz, reines Gewissen hat? Und ich habe darüber nachgedacht, meditiert und mir Gedanken gemacht. Bin dieser Frage nachgekommen, wie kriege ich das? Und einfach diese Korrespondenz, man kann also auch Jesus nicht nur in der Versammlung finden, sondern auch durch Korrespondenz, durch Briefe, durch Telefonanrufe, durch Gespräche. Und der hat da irgendwo in Wiedenest gewohnt und ich war damals in Bayern, tiefsten bayerischen Wald wohnte ich zu der Zeit. Und wir haben dann korrespondiert und geschrieben. Also, wenn du Gott suchst, du kannst Gott finden. Gott lässt sich finden von Menschen, wenn man ehrlich sucht. Und oft ist es so, Gott findet man auf Umwege. Also ich habe Gott auf Umwege gefunden, weil ich merkte, mir fehlt etwas. Wie komme ich? Und als ich dann las, selig sind die Reihen des Herzens sind, da passierte die Revolution in mir. Da hat Gott etwas ausgelöst, dass ich einfach fragend wurde, wie kriegt man ein reines Herz, gutes Gewissen, inneren Frieden, wie kriegt man das alles? Das reine Herz, und ich bin draufgekommen, es kommt nur durch Jesus. Aber wie kommt das in mir rein, dieses neue Herz? Das war diese große Frage. Ich habe noch nicht Theologie studiert und das alles gewusst, dass ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist und so weiter, was ich jetzt weiß inzwischen. Aber wie kommt das? Was fehlt dir? Ja, und dann bin ich Christ gewesen und glaubt doch nicht, dass ich dachte, ich wäre fertig, jetzt bin ich getauft nach der Taufe, ich dachte, jetzt bin ich ein Heiliger, jetzt habe ich das reine Herz, aber ich merkte, nach der Taufe ist noch so viel hochgekommen, so als wenn ein Schiff untergeht, verstehst du, da schwimmt alles oben, der ganze Matsch, und so, das schwimmt, da ist also ungenießbar das Leben fast, also ich bin fast geschockt gewesen über mich selber, was mit mir los ist, und dann bin ich Prediger, ich muss vorstellen, ich bin Pastor und diene Gott, und dann missioniere ich, will andere bekehren, aber während ich andere bekehre, versucht jemand mich zu bekehren und ich gebe so einen Zettel aus der Hand und sage, und schönes Traktat geschrieben, sogar selber geschrieben und so weiter, kennst du Jesus? Und er liest es, dieser Herr, und ich bin dankbar diesem Herrn, also nicht der Herr Jesus, sondern der Mann, der liest es und kommt dann wieder zurück und sagt, darf ich Ihnen das zurückgeben? Eine Frage, kennst du Jesus? Natürlich kenne ich Jesus, was willst denn du? Ich bin ja Pastor, habe Theologie studiert und erzähle dann alles, was ich so alles weiß und kann. Ja, kennst du Jesus? Ich bin nach Hause gegangen, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Weißt du, Gott benutzt manchmal Menschen als Anstoß. Und so einen Anstoß habe ich gekriegt und ich möchte heute auch zu Christen sprechen, nicht nur zu gottlosen Menschen, die Christus noch nicht kennen oder zu Suchenden, was fehlt mir noch, sondern den Christen fehlt unheimlich viel, nicht nur etwas, denen fehlt unheimlich viel. Und kennst du Jesus? Und dann habe ich, ja, ich kenne ihn wirklich, ich habe die Bibel schon x-mal durchgelesen, aber ob ich ihn richtig kenne? Ich kenne mich selbst nicht mal richtig, wie will ich dann Jesus richtig kennen? Und dann fing ich an zu beten, zu fasten und so weiter, bis ich da drauf gekommen bin. Und ich muss heute sagen, ich bin immer noch ein Suchender. Ich kenne Jesus und nicht, dass ich ergriffen hätte, sondern ich jage nach dem vorgestreckten Ziel wie der Apostel Paulus. Ich bin immer noch unterwegs. Ich möchte noch mehr von Jesus haben. Ist jemand da, der auch mehr von Jesus möchte? Mehr von Jesus. Kennst du ihn wirklich richtig? Wir können noch viel mehr von Jesus entdecken und erkennen, wenn wir wollen. Was fehlt mir? Dieser Frage will ich nachgehen. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst, er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, gestresst, suchend, fragend, und ich will euch Ruhe geben. Kommt her zu mir. Viele sind zu Jesus gekommen, das ist schön und wunderbar. Und ich war auch bei Jesus, aber dann habe ich keine Ruhe mehr gehabt. Diese versprochene Ruhe, da plötzlich war so eine Unruhe, ist das wirklich alles? Dann bin ich in der Gemeinde, dann sehe ich da was und dann sehe ich dort was und ich sehe, wie dich andere sich benehmen und wie sie sich nicht benehmen und wie das sein sollte und nicht sein sollte. Ist das wirklich alles? Ich bin dieser Frage wirklich schon zuerst mal ganz anders gelagert gewesen und nachgegangen dieser Frage und jetzt das alles und ich muss sagen, nach der Bekehrung, nach der Taufe, nach der Geistestaufe habe ich gemerkt, auch Gemeindearbeit, und das Dienst und das Predigen und so weiter, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Auch wenn ich predige, es ist nicht alles. Vielleicht mag das eine oder andere schockiert sein. Jesus hat gesagt seinen Jüngern, als er wegfuhr in den Himmel, hat er gesagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und dann heißt es, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und die Frage ist, halte ich wirklich alles, was er befohlen hat? Bin ich schon so weit, dass ich alles halte und je mehr ich mich hinsetze und meditiere und nachdenke und bete und mich vom Heiligen Geist inspirieren lasse, desto mehr merke ich, du, da ist noch nicht alles, was ich tue, was ich tun sollte. Als Mensch, für mich persönlich, nicht für die anderen, sondern zuerst mal, was fehlt mir? Ich gehe dieser persönlichen Frage, was fehlt mir? Nicht, was fehlt den anderen. Was den anderen fehlt, kann ich gleich sagen. Weißt du, ich sehe schon den Balken und sogar den Splitter. Den Splitter im anderen Auge. Ich weiß, was den anderen fehlt. Den anderen fehlt Gott, den anderen fehlt Jesus, den anderen fehlt der Heilige Geist, den anderen fehlt Liebe, den anderen fehlt Glaube, den anderen fehlt Geduld. Da fehlt zu viel. Ich kann alles sagen, was den anderen fehlt. Aber was fehlt mir? Was fehlt mir? Und wir haben eine Botschaft und ich versuche hier diese Botschaft auch weiter zu geben. Und wenn ihr meine Gottesdienste und Predigten hört, einfach das, was die Religiösen wirklich brauchen. Sie brauchen nicht Religion und nicht Frömmigkeit und nicht mehr bigottisch zu werden, sondern sie müssen wieder runter auf den Teppich und sie müssen wieder Jesus haben. Gerade du brauchst als Christ Jesus, als Pfingster, du brauchst Jesus, nicht nur den Heiligen Geist. Weißt du, viele schweben mit dem Heiligen Geist ab und Wolke Nummer 7, aber sie sollten wieder hier runterkommen und wir brauchen Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Also Jesus hat nicht gesagt, werdet gewiss voll des Heiligen Geistes, aber du kannst nur voll des Heiligen Geistes sein, wenn du voll von Jesus bist. Was fehlt mir? Viele Christen, wenn ich so als sie angucke, Und ich kenne in 40 Jahren schon sehr viele Christen, oder über 40 Jahre, die gehen jämmerlich zugrunde. Nervenzusammenbrüche und was weiß ich, Versagen, werfen alles hin, laufen davon und weil sie nie die Wahrheit erfahren haben, weil ihnen nie gesagt hat, haben, dir fehlt noch was, Freund. Dir fehlt noch was. Du weißt, was den anderen alles fehlt in den Gemeinden hin und her. Und so viele Christen nehmen ein schreckliches Ende, weil sie sich nicht sagen lassen, was ihnen fehlt. Was fehlt mir? Es wird heute den Menschen so das Evangelium gepredigt, so leichtes Evangelium, glaub an den Herrn und du wirst Wunder haben oder Herrlichkeit erleben, deine Kasse wird stimmen, wirst gesund sein, wirst hüpfen wie ein Mastkalb. Weißt du, aber was passiert? Da passiert genau das Gegenteil. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das ganze Evangelium predigen. Wenn wir das volle Evangelium nennen, das ist, für mich ist das volle Evangelium nicht Geistestaufe und Krankenheilung. Das volle Evangelium ist jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Das ist das volle Evangelium. Weißt du, jaget nach, auch wenn du jetzt nicht in Zungen betest, und es gibt viele Leute, die nicht in Zungen reden, deshalb werden sie selig, wenn sie Jesus nachfolgen. So viele vor 200-300 Jahren haben nicht in Zungen geredet, aber sie haben Jesus geliebt. Sie sind mit Jesus gegangen und sie werden in den Himmel sein bei Jesus. So, die meisten Prediger sagen den Leuten nicht die Wahrheit oder das volle Evangelium. Ist irgendetwas und da schlagen sie, oft wissen sie selber nicht, was es fehlt. So wie ich damals, muss ich ehrlich sein. Ich habe mit anderen Leuten gepredigt, aber wenn ich heute zurückdenke, was ich damals den Leuten erzählt habe, mir stehen die Haare zu Berge. Weißt du, ich habe erzählt, vertrau Gott und dann wirst du nie mehr krank. Bis ich selbst Mumps gekriegt habe. Und dann habe ich nachgedacht, was ist da los mit mir? Verstehst du? Und dann, ein Christ wird nicht mehr krank. Ein Christ hat nur Halleluja und so weiter. Aber wie oft war ich am Boden, wie oft war ich erschüttert und so weiter. Und dass die Gnade Gottes mich immer wieder hochgebracht hat. Erbarmen weiter, nichts als nur Erbarmen. Und das ist das volle Evangelium. Wir leben vom Erbarmen Gottes, von der Güte Gottes, von der Liebe Gottes, nicht aus unserem Verdienst. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 18 und folgende Verse, ich habe euch nichts vorenthalten. Und ich versuche hier im Gemeindezentrum Freie Nazareth-Kirche, versuche immer wieder etwas auch von dem rüberzubringen. Ich will euch nichts vorenthalten. Wenn ihr mir genau zuhört und aufpasst und in all den Predigten, immer wieder kommt was durch, was du vielleicht noch nie gehört hast und das, was du woanders bei anderen Prediger, wo du mal den Andachten zugehört hast, im Fernsehen oder im Radio oder sonst wo im Gottesdienst, da wird es nicht gesagt. Glaube, und es wird alles wunderbar. Aber wir müssen kämpfen, wir müssen arbeiten, wir müssen Kniearbeit verrichten, auf den Knien gehen. Paulus sagt hier, Apostelgeschichte 20, Vers 18, ihr wisst ja, wie ich in der Provinz Asia vom ersten Tag, als ich bei euch war, euch nichts vorenthalten habe. Ohne an mich selbst zu denken, habe ich dem Herrn gedient, oft unter Tränen und obwohl die Juden mich verfolgten. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts verschwiegen habe. Es wird heute so viel verschwiegen, so viel unter den Tisch geschlagen, unterschlagen und gar nicht gepredigt. Ich habe euch alles gepredigt und gelehrt, was zu eurer Rettung dient. Hast du wirklich alles, was zu deiner Rettung dient? Hast du die Schwimmweste? Hast du auch das, was dich über Wasser hält und das trägt und so weiter? Ich habe euch alles gelehrt und gepredigt, was zu eurer Rettung dient, öffentlich, aber auch in euren Häusern. Juden wie Griechen habe ich allen klar gemacht, dass sie sich zu Gott umkehren und an unseren Herrn Jesus Christus glauben sollen. Zu Gott umkehren und an Jesus Christus glauben. Da steht nichts vom Heiligen Geist. Ich liebe den Heiligen Geist, ich bin für den Heiligen Geist. Aber manche betonen bestimmte Wahrheiten. Glaubst du das, glaubst du das, glaubst du das? Weißt, Jesus nachfolgen, das ist, was uns in den Himmel bringt. Bist du ein Nachfolger Jesu Christi? Apostelgeschichte 20, 31 sagte, unter Tränen habe ich euch sogar gesagt. Muss vorstellen, Bruder, mag das so, bitte, bitte. Unter Tränen, muss vorstellen, bist du ein Mann, ein Prediger, unter Tränen einen ermahnt und sagt, Bruder, lass doch das... Verstrick dich nicht in diesen Sachen. Unter Tränen, zitternd hat er das alles gemacht. Es ist gefährlich für einen, der die Wahrheit sagt und hart, wenn einer die Wahrheit sagt. Und die Wahrheit ist manchmal gar nicht leicht zu sagen. Da verlierst du auch vielleicht die Gönner und die Freunde und was weiß ich alles. Die Wahrheit wollen viele gar nicht hören und so weiter. Und dann, wenn du die Wahrheit sagst, stehst du am Schluss ganz allein und sagst, ja, wer hört uns zur Predigt noch? Da geht's wieder um Johannes der Täufer. Ich habe Weißt du, irgendwo bin ich satt geworden von diesen ganzen religiösen Lügen in meinem Leben. Und vertraue das und so weiter. Du musst selber prüfen, ist das wirklich vom Herrn? Führt dich das zum Herrn? Hält das dich am Herrn? Das sind immer diese großen Fragen. Weißt du, oder wird da einem was vorgegaukelt? Und so viele Christen verlieren die erste Liebe und sind nicht mehr in der ersten Liebe. Und das ist vielleicht das, was fehlt. Die erste Liebe, dieser kindliche Glaube, da wird ab dem kindlichen Glauben abgeschworen, das darfst du nicht glauben, das darfst du nicht glauben, das darfst du nicht glauben. Weißt du, wir müssen lernen zu prüfen und anzugucken, ist das annehmbar, ist das was für mich? Ich habe meinen kindlichen Glauben da durch ein blödes Buch verloren, Verführung der Christenheit. Und da heißt, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Und ich habe gedacht, liebe Zeit, was ist überhaupt noch richtig? Bis ich das Buch weggeworfen habe und zum lieben Gott gesagt habe, lieber Gott, ich möchte nur noch den kindlichen Glauben, ich möchte aber lieber Vater sagen können durch den Heiligen Geist. Und mir ist egal, ob die alle falsch sind oder richtig sind, mich interessiert es nicht. Ich möchte richtig sein. So viel es an mir liegt, möchte ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wir gehen auf die Offenbarung des Antichristen zu und es wird deshalb ganz herzlich eingeladen in der Gemeindebibelschule Thessalonicher Brief. Lies es durch, auch wenn du die Bibelschule nicht machst, du sollst es durchlesen, dann werden dir die Augen aufgehen. Da ist Augensalbe drin für deine Augen. Also wenn du schwach siehst, du wirst erkennen Dinge, die wichtig sind für die Endzeit. Also der Antichrist ist schon längst da und streut den Leuten Sand in die Augen. Die meisten Frommen sind Betrogene und das ist die Wahrheit. Die meisten Frommen sind betrogen von ihrer Kirche und Religion. Sie gehen und sie marschieren, aber in die falsche Richtung. Was nützt es? Du gehst und bist unterwegs, aber in die falsche Richtung. Und denkst, ich komme noch gar nicht hin. Da, wo ich hinkommen wollte, das, was ich erreichen wollte, da komme ich gar nicht hin. Ich gehe, wenn du in die falsche Richtung gehst. Da ist alles schön und geordnet, aber falsche Richtung. Wenn ich dran denke, wie viel Gehirnwäsche und Politpropaganda wir heute bekommen da durch die Medien, da Kindererziehung und was da über Kindererziehung. Ja, die Kinder sollen schon so früh wie möglich in den Kindergarten geliefert und Kinder gebracht werden. Der Staat will über die Kinder verfügen. Und wisst ihr, was so ein Kind braucht? Mama und Papa, Bruder und Schwester, Oma und Opa. Und das Kind will nicht Demokratie lernen, was man denen vorgaukelt im Kindergarten, und dass sie lernen, sich durchzusetzen. Die wollen geliebt werden, die Kinder. Die Kinder wollen verstanden werden und so weiter. Sie brauchen eine Mutter. Weißt du, eigentlich unsere ganze Erziehung, Kindererziehung, von der Kita bis in die Schule, da ist alles, was Margot Honecker wollte, das wird heute gemacht. Das wird heute durchgeführt, ob jetzt nun Bettina Wolf ist mit ihren Programmen, also Erziehung, sie macht es ja ganz stark betont, und aber sie lehrt genau das, was Margot Honecker gelehrt hat. Nichts anderes. Auch wenn sie von der christlichen Partei gewählt wurde. Die Mütter sollen so schnell wie möglich in die Arbeit, die Kinder sollen schnell in die Kita abgegeben werden, damit die Sozialbeiträge gezahlt werden, damit Geld verdient wird und Geld eingetrieben wird. Das ist nicht der Sinn der Sache. Gott will, dass die Mutter das Kind erzieht, sich um das Kind kümmert. Kitas sind nur Aufbewahrungsanstalten für Kleinstkinder. Und da ist recht wenig von dem, was das Kind braucht. Das Kind ist in den ersten Jahren und auf der Entdeckungsreise, der will lernen, das lernt unheimlich viel. Nicht seine Meinung, was Frau Wolf jetzt erzählt hat, die Meinung in seine Worte zu fassen. Das Kind soll sich also ausdrücken können. Das lernt bei Mama und Papa. Was ist Muttersprache? Das ist, was die Mutter sagt. Das ist Muttersprache. Jemand wurde in der Schule gefragt, was ist Muttersprache? Dann sagt der Junge, wenn unser Papa nichts zu sagen hat. Nein, die Muttersprache, Muttersprache ist Liebe. Ist Liebe. Ich komme nachher, ich nehme diesen Punkt bewusst auf, weil ich nachher am Schluss komme. Und wie wichtig das ist, Liebe zu erleben. Was fehlt dir? Die Mutterliebe. Und guck nach der ganzen Pippi-Langstrumpf-Methode, was die Leute erzogen werden, setz dich durch und leb nach Lust und Laune. Ich mache die Welt so, wie ich will, und ich gestalte meine Welt so, wie ich will. Diese Pippi-Langstrumpf-Methode, die hat sich so durchgesetzt in unserer westlichen Gesellschaft. Und die Kleinkinder sind stecken geblieben in ihrer Entwicklungsphase. Die sind stecken geblieben. Die bräuchten Oma und Opa und nicht Kinder, Gartentante. So lief es. Ich habe nichts gegen Kindergärten. Meine Kinder gingen auch in den Kindergärten. Aber das Wichtigste ist die Mutter, die Familie. Und dann schau die Auswirkungen. Saufende Jugendliche, rauschgiftsüchtig, Lehrstellen abgebrochen und so weiter. Oder dann diese ganzen Verhaltensstörungen bei den Jugendlichen. Schau doch an. Die Jugendlichen, dass sogar Jugendliche sich das Leben nehmen. Die haben noch gar nicht mal richtig angefangen zu leben. Und das ist die Ernte. Und dann kannst du fortfahren, die Wirtschaft, Politik und Religion, da geht es weiter. Überall nur falsch Pädagogik. Es wird in falschen Bahnen gelenkt. Das ist unheimlich wichtig. Gleichmacherei, Globalisierung und etc. 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 Keiner traut sich mehr, die Wahrheit zu sagen. Und es sollte einfach die Wahrheit gesagt werden: Mutti, bleib zu Hause. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt unseren Lebensstandard erhöhen. Weißt du, was nützt es? Du gewinnst die ganze Welt und nimmst Schaden an der Seele, auch an der Seele des Kindes. Was nützt es? Was nützt es, wenn man an Eigentum und Eigenheim hat oder im Urlaub fahren kann, aber das Kind geht vor die Hunde? Wisst ihr, was Jesus einmal fragt, was Jesus sein Bedürfnis ist? Ist Liebe. Petrus, hast du mich lieb? Was die Welt braucht, ist Liebe. Also gerade du brauchst Jesus, aber was die Welt braucht, ist Liebe. Und die Liebe wird heute nicht weitergegeben. In unserer Gesellschaft auf jeden Fall nicht. In den Sendschreiben sagt Jesus: Ich habe was gegen dich, an die Gemeinden. Ich habe gegen dich. Also da ist etwas, was mir nicht gefällt. Das ist alles in Ordnung. Unsere Gesellschaft ist perfekt. Unsere Gesellschaft ist technisch perfekt, aber da fehlt etwas. Liebe. Jesus sieht ganz genau, seine Augen sind wie Feuerflammen. Er weint sogar einmal über Jerusalem: Wie oft wollte ich euch versammeln, aber ihr habt es nicht gewollt. In Matthäus 19, Vers 20, oder ganz, ja, 16 bis 20, diese Geschichte, Matthäus 19, da kommt zu Jesus ein Mann und fragt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Was muss ich tun? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und schau diesen jungen Mann an. Lukas 18, Vers 18, er war einer der führenden Männer in Israel sogar. Er war in den Augen der Juden ein Gesegneter Gottes. Ein guter Mann, was muss ich tun? Und was antwortet Jesus diesem guten Mann? Er antwortet ihm: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist gut. Guck mal, der Herr Jesus ist gar nicht so freundlich, wie manche sich vorstellen, die Freundlichkeit pur. Er sagt: Was willst du? Wer ist denn gut? Wenn du aber das ewige Leben erlangen willst, halte die Gebote. Ganz einfach, halte die Gebote. Okay, in Ordnung, aber was sagt dieser gute Mann? Darauf antwortete er: Welche, Herr? Jesus sagte: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis aussagen. Ehre Vater und Mutter. Das sind schon harte Brocken, was er da den Herrn fragt. Hast du das alles gehalten? Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der junge Mann erwiderte: Alle diese Gebote befolge ich von Jugend an. Alle diese Gebote befolge ich von Jugend an. Was fehlt mir noch? Er war also so ein patenter Kerl, ein edler Mann. Er mordet nicht, bricht nicht die Ehe, versorgt seine Familie, lebt ein anständiges Leben, geht seiner Arbeit nach, hilft den Armen und den Bedürftigen, ist sozial eingestellt, verbreitet keine falschen Gerüchte, betreibt keinen Rufmord, lügt nicht. Was würden wir? Wir würden sagen: Bruder, bleib in unserer Gemeinde. Wir brauchen dich. Er hat seine Eltern, seine Familie, ist also anständig erzogen, sauber angezogen, hilft den Alten, kümmert sich um die Alten, ist sozial eingestellt, lebt nach der Bergpredigt. Das ist doch was wir brauchen, Menschen, die nach der Bergpredigt leben. Das ist doch, liebt seine Nächsten. Was willst du mehr? Was willst du noch mehr von solch einem Menschen? Weißt du, wir würden 1.000 Euro geben, wenn wir solche Leute hätten, wie diesen hier. Wir würden 1.000 Euro geben. Der ist unbezahlbar. So ein Mann ist unbezahlbar. Ich halte das von Jugend an. Wir würden ihn sofort im Gemeindevorstand wählen. Wir würden sogar ein paar Ämter übertragen. So ein Menschen, der nach der biblischen Norm lebt. Ich tue das von Jugend an. Überleg einmal, und genau da will ich hier ansetzen. Die meisten Christen glauben, dass solche Leute in den Himmel kommen. Solche Leute kommen nicht in den Himmel. Tut mir leid. Ich muss euch sagen, ihnen fehlt etwas, etwas Entscheidendes fehlt ihnen. Die meisten Christen glauben, wenn ich die Gebote halte und so lebe, wie dieser Mann hier gelebt hat, anständig, brav, hilft den Leuten, Ehre, Vater und Mutter, schon dieses Gebot hat Verheißung, auf das du lange lebst und du dir wohlgehe im Lande. Die sind doch schon perfekt. Wären diese Leute, wenn wir sie untersuchen würden, und wenn wir solche Leute unter uns hätten, wären die nicht als perfekt, würden wir sagen, das ist ein Heiliger? Das ist ein Vollkommener, kann er noch vollkommener werden? Solche Menschen wollen wir doch. So einer will ich doch vielleicht auch werden, der nicht lügt, nicht die Ehe bricht, nicht mordet, nicht falsche Gerüchte verbreitet, nicht das nächste Haus bekehrt. Er hat alles, was er braucht. Wir werden froh, wenn die Gemeinden voll von solchen Menschen werden. Da werden wir bald entrückt, denken wir. Diese Menschen sind doch tolle Heilige, oder nicht? Aber du siehst, um was für Jesus geht. Was fehlt mir noch? Der fragt, was fehlt mir noch? Und er ist dreist, guter Meister, der ehrt Jesus, der kommt sogar zu Jesus, der spricht mit Jesus. Was fehlt mir noch? Wie würde die Gemeinde aussehen, wenn wir solche Charaktere und Charaktere unter uns hätten? Oh, das wäre toll. Und wir hätten, oh, weißt du, dann könnte ich schlafen gehen, in Urlaub fahren. Dann könnte ich, was weiß ich, easy life führen. Wenn wir solche Leute hätten, bräuchten wir keine Seelsorge, gar nichts. Wenn wir solche Leute hätten, die nur Gutes tun und das Rechte wollen, die Gebote halten, anständig sind, in geordneten Verhältnissen leben, sich nicht streiten und zanken, das wären doch tolle Mitglieder für unsere Gesellschaft. Das wären doch tolle, liebe Gotteskinder und Geschwister, würden wir sagen. Die Gemeinde könnte stolz sein. Wir haben solche Leute, solche Persönlichkeiten in unserer Mitte, die die Gebote halten, aber schrecklich, wie Jesus mit den Leuten umgeht und rumspringt. So barsch, schroff. Weißt du, er sagt nicht, oh, du bist willkommen, lass uns Applaus geben, da haben wir wieder schon einen Heiligen, der unter uns ist. Wie lieblos behandelt er doch diesen jungen Mann. Weißt du, hat Jesus denn keine Ahnung von Diplomatie? So werben, ja, du kannst doch was kriegen. Und ich könnte dir noch helfen. Nein, Jesus erwartet mehr von ihm, als nur die Gebote zu halten, als nur anständig zu sein. Weißt du, Jesus erwartet mehr als Sensibilität, Fingerspitzengefühl oder Entgegenkommen, die alten Ehren, die alten, ja, so richtiger Kavalier sein. Jesus will viel mehr als das, mehr als nur Kompromissbereitschaft. Du kennst Jesus nicht. Ich denke, du kennst Jesus nicht, bist du in dem Augenblick. Ich möchte dir einen anderen Jesus verkündigen. Einen anderen Jesus. Nicht den kirchlichen, religiösen Jesus, sondern den Jesus, der dem jungen Mann gegenübersteht. Jesus kam nicht, um eine Kirche aufzubauen oder eine Gemeinde zu bilden. Er kam nicht, um eine Organisation zu gründen oder einen frommen Club oder Verein junger christlicher Männer oder Frauen. Er kam gar nicht, um Fromme zu suchen, hat er gar nicht gesucht. Das wäre doch einer, den er hätte anwerben können, in seinem Club aufnehmen können. Jesus braucht keine edlen Menschen, die die Gebote halten. Du bist geschockt vielleicht, was ich dir sage, aber Jesus ist nicht an edlen Leuten interessiert. Dann hätte er gar nicht kommen müssen, wenn die Leute edel gewesen wären. Jesus dient nicht Menschen, die nicht nach ihm fragen. Er dient nicht den Reichen, den Edlen, den Mächtigen, den Frommen, den Selbstgerechten. Ja, das habe ich schon alles von Jugend an gehalten. Guck mal, warum kommt er zu Jesus? Das ist doch Dummheit. Wenn ich schon alles habe, warum suche ich da noch mehr? Er war nicht sicher seiner Sache. Er war nicht sicher. Jesus lässt sich nicht von solchen Wichtigtour imponieren und beeindrucken. Auch nicht von diesem Perfektionismus. Auch nicht von dem Reichtum, den er da hat. Weißt du, da vielleicht mit Fingerringe und, was weiß ich, Klimbim und Seidenanzüge. Jesus hat sich von dem Äußeren nicht beeindrucken lassen, in keiner Art und Weise. Jesus hat sich auch vom Teufel nicht beeindrucken lassen. Alle diese Reiche will ich dir geben. Jesus lässt sich nicht von niemandem beeindrucken, weder vom Geist noch von irgendeinem Menschen. Auch nicht von Leistungen lässt sich nicht beeindrucken. Denn er hat ja alles. Er hat ja alles gehabt. Er lässt sich vom Anstand nicht beeindrucken. Der Mann war anständig, das halte ich schon von Jugend an. Hat tolle Erziehung, so eine patente Erziehung, so ein schönes Elternhaus, gutes Elternhaus, das halte ich von Jugend an, den am Beten gelehrt hat, Bibellesen gelehrt hat, in die Kirche gehen oder Synagoge damals. Also, Der ist religiös gebildet, Religionsunterricht von Anfang an gehabt. Seine Moral ist einwandfrei. Er sagt nicht, Jünger, schaut hin, das so sollt ihr werden, wie der da ist. Verstehst? Er nimmt es nicht als Beispiel für seine Jünger. Das wäre doch ein Idealfall. Jünger, schaut an, so sollt ihr werden wie dieser. Das wäre doch toll. Perfekt. Was sagt Jesus? Leichter geht ein Kamel ins Reich Gottes als ein Reicher in den Himmel. Baff. Leichter geht ein Kamel durch das Nadelöhr, das ist ein Tor in Jerusalem, was, wenn man nachts nach Hause kam und das Tor schon verschlossen war. Da geht eher das Kamel dadurch als ein Reicher in den Himmel. Grundsätzlich, ich will vielleicht noch etwas Grundsätzliches sagen. Jesus hat nichts gegen Reichtum. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Jesus hat nichts gegen gute Erziehung. Jesus hat nichts gegen all diese Dinge. Aber das rettet nicht. Das rettet nicht. Weißt du, man kann das Reich Gottes sich nicht verdienen. Und sich auch nicht kaufen. Weißt du, ich denke nur an Simon Zauberer. Ich gebe dir, Petrus, Geld, wenn du mir die Gabe geben würdest, um den Heiligen Geist zu spenden. Gottes Gaben, Gottes Segnung kann man sich nicht kaufen. Gott hat was dagegen, wenn man denkt, ich könnte mir was verdienen. Wenn einer glaubt, wenn ich die Spielregeln der Religion, der Gemeinde, der Kirche einhalte, die Gesetze einhalte, die Dogmen einhalte. Als ich Christ wurde, nach der Taufe bekam man so einen Zettel in der Hand, das tut man und das tut man nicht. Wie man benimmt sich, verstehst du? Und als ich das gemerkt habe ich gedacht, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich gar nicht taufen lassen. Wenn ich das alles tun soll, was die von mir wollen, hätte ich gar nicht, dann das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Aber weißt du, ich bin so froh, dass ich so weit weg wohnte von der Gemeinde. 150 Kilometer oder noch mehr. Weißt du, und dann hat Gott an mir gearbeitet, dass ich nur ab und zu mal in der Gemeinde war und Gott an mir gearbeitet hat. Und das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Er hat angefangen an mir zu arbeiten, mich zu erziehen, mich zu predigen. Aber ich kriege gleich so einen Zettel in der Hand, das tut man und das tut man nicht. Hier sind sie eine neue Schöpfung und da wird die alte Schöpfung beschrieben und dann die neue Schöpfung. Alles wunderbar und gut, ist auch in Ordnung. Ich habe nichts dagegen, aber ich habe gemerkt, in meiner Kraft schaffe ich das nicht. Und als ich dann angefangen habe, einen Punkt nach dem anderen so abzuarbeiten, habe ich gemerkt, das schaffe ich gar nicht. Das ist unmöglich. So, mir fehlt eins. Mir fehlt eins. Du kannst also durch irgendwelche Programme nicht errettet werden. Reich Gottes ist nicht käuflich, nicht erwirkbar und man kann sich nicht erkämpfen auch. Du kannst noch so viel kämpfen, wie so viel du willst. Fleisch und Blut vernehmen nichts vom Reich Gottes. Es muss einem gegeben werden, es muss einem offenbart werden. Das ist also A und O. Das Reich Gottes gibt es umsonst, aus Gnaden, ohne Verdienst. Ist ein Geschenk, nicht, dass sich jemand rühmen kann. Ich habe jetzt gebetet und ich habe jetzt geschafft. Nein, du bist zerbrochen und Gott hat es geschafft. Das ist eine ganz andere Richtung. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Weißt du, er sagt alles. So wie der Pharisäer. Also, das war ein perfekter junger Bursche. Er betet als Jude, gibt den Zehnten und fastet und so weiter. Und Jesus sagt, das reicht nicht aus, junger Mann. Das reicht nicht aus. Den Pharisäern fehlt etwas Entscheidendes. Jesus fehlt ihnen. Denen fehlt Jesus. Weißt du, sie haben verkopft und glauben alles mehr im Kopf und wenig im Herzen. Weißt du, sie machen alles mit dem Kopf, mit den Händen, mit den Füßen, in ihrer Kraft. Das versuchen sie, was zu bewegen für Gott, für den Herrgott und für wem auch immer. In ihrer Kraft. Sie wollen was von sich aus tun. Aber das braucht Jesus nicht. Sag bitte, lass doch die Finger weg. Das ist nicht, was ich will. Sie nehmen sich so wichtig. Solchen Menschen fehlt etwas Entscheidendes. Und die merken oft das gar nicht. Die merken es oft gar nicht, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlt, etwas Wichtiges. Sie denken, sie kommen schon ins Reich Gottes irgendwie. Was fehlt mir? Das mache ich schon alles, Herr, von Jugend an. Man sitzt in der ersten Reihe. Man ist ganz weit vorne beim Herrn und so weiter. Und andere schauen und gucken. Sag mal, wie weit sind die schon? Was tun die schon alles? Was haben die schon alles erreicht? Weißt du, man sitzt manchmal vorne, damit man von hinten nicht kritisiert wird. Denn ein schöner Rücken kann auch entzücken. Nur, ich sage das jetzt nur mal hier in diesem Fall. Weißt du, wir sind bei Jesus geblieben, wir sind in der Gemeinde, wir halten treu durch, also wir haben so viele Krisen mitgemacht und Jesus sagt, das reicht nicht aus, auch wenn du standgehalten hast bis zum Schluss. Wir haben alle Scheine, Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein, Beerdigungsschein, wir haben alle Scheine, aber das reicht nicht aus, die ganze Scheine, denn war das ganze Christenleben ein Scheinleben. Das reicht nicht aus. Und weißt du, was fehlt mir noch, Herr? Hör mal zu, was der Herr hier sagt. Was fehlt mir noch? Und der Herr Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Teil, also, und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Verkaufe alles, was du hast. Und das war viel zu viel gefordert, viel zu viel verlangt. Weißt du, viele denken, ich kann den Himmel mehr verdienen, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, die Tetzel sein Ausspruch. Weißt du, selbst wenn man getauft ist, in Zungen redet, wenn man in der Gemeinde mitarbeitet, in der Anbetung sogar und mit Musik mitmacht und Worte Ermutigung macht und Bibelschule durchgemacht, wenn man alles durchgemacht hat, was fehlt mir noch? Was ist noch, was brauche ich? Und dann merkst du, nach gewisser Phase, Leute werden schwach, fallen, hingeben, es aufmachen, gar nicht mit. Jesus stellt eine harte Forderung an den Mann. Verkaufe alles, was du hast. Verkaufe alles, was du hast. Jesus will von dem Kerl ganz was anderes. Er will den ganzen Kerl haben. Er will ihn haben und nicht sein Geld, nicht seine gute Werke, nicht seine Religion, nicht sein Anstand, nicht seine Moral. Er will ihn haben, nicht seine religiöse Pflichterfüllung. Und da war der Schock da, die Stunde der Wahrheit. Und er ging traurig davon. So steht es in meiner Bibel. Ging traurig davon. Ich will etwas sagen. Im Himmel gibt es keine netten Leute. Was habe ich gesagt? Im Himmel gibt es keine netten Leute. Im Himmel ist kein Platz für nette Leute. Die netten Leute, all die netten Leute sind alle in der Hölle. Sorry, aber das ist so. All die netten, lieben Leute werden in der Hölle sein. Denk an den Pharisäer. Und denk an den Zöllner. Der eine ging gerechtfertigt, als er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Sie sind alle in der Gottesferne. Verloren. Unbrauchbar für das Reich Gottes. Bei Gott sind nur die, die alles losgelassen haben, alles weggegeben haben und nur noch Jesus folgen. Die sind im Reich Gottes. Es gibt also nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Alle anderen sind gut, im Himmel ein Ballast zu sein. Die Guten sind im Himmel ein Ballast. Was willst denn du tun? Weißt du, da kommst du mit deinem Maßanzug in den Himmel. Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid? Ja, Herr, meine Kleider waren viel schöner als so dein Hochzeitsgewand, da dieser Sack da, was du mir verpassen wolltest. Aber du siehst, und was ist mit ihm passiert? Er wurde hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Er war ein netter Kerl. Der war anständig angezogen. Man geht ja anständig zur Hochzeit, wenn man zur Hochzeit geht. Wie bist du hereingekommen? Das Gute, das die Menschen als gut ansehen, zählt nicht im Himmel. Ich halte die Gebote. Die Gebote sind hier für die Erde gegeben worden, um wie Menschen zusammenleben. Aber die Gesetze und die Gebote Gottes sind nicht für den Himmel gegeben. Die sind nur für die Erde, für die Welt, für das zwischenmenschliche Zusammenleben. Du sollst nicht den anderen beklauen, du sollst nicht den anderen betrügen, du sollst nicht den anderen begehren. Das ist ja für die Menschen, aber nichts für Gott. Um Gott, von Gott was zu bekommen, musst du nach ganz anderen Gesetzen gehen. Auch in der Gemeinde sind nette Leute fehl am Platz. So, ich würde mich freuen, wenn wir solche edlen Leute hätte. Aber das ist kein Platz. Da sind die Leute fehl am Platz. Weißt du, da werden sie nur kritisieren. Also, wissen Sie, da kann ich doch mal richtig Deutsch. Oder was sucht er dann in der Gemeinde hier? Also, die müssen wissen, wie man sich benimmt im Reich Gottes. Haben sie keinen Anstand, keine Kinderstube gehabt? Dann fangen sie an zu kritisieren. Solche perfekte Leute sind die besten Richter und Staatsanwälte. Anstatt Priester. Weißt du, die machen nur dein Problem, diese lieben, netten Leute in der Gemeinde. Und Jesus nimmt die gar nicht mit in den Jüngerkreis. Der war viel zu nett für den Herrn Jesus. Und wir müssen aufhören, netten Leuten nachzulaufen, so wie Jesus. Also bitte, bleib doch. Du bist so wertvoll. Weißt du, der Mensch muss durch Jesus wertvoll gemacht werden. Geheiligt durch die Gnade Gottes. Wir müssen aufhören, Menschen zu huldigen. Die sind so nett, also so freundlich. Die will ich nicht verlieren. Und Menschen zu verehren oder zu vergöttern. Oder gerade vielleicht aus ihnen noch sogar Papst zu machen. Wir müssen vielleicht unter Umständen von diesen ganzen netten Leuten trennen und sagen, hast du Jesus? Kennst du Jesus? Folgst du Jesus? Liebst du Jesus? Petrus, hast du mich lieb? Und dann, nachdem er das dritte Mal gefragt hat, und dann hat er gesagt, stärke deine Brüder. Du kannst deine Geschwister, deine Brüder eher stärken, wenn du Jesus mehr liebst als die anderen. Hast du mich lieb? Liebst du mehr? Und dann sagt, weide meine Schafe. Weißt du, die netten Leute sind eigentlich gebunden. Der reiche Jüngling war gebunden an Materialismus, war gebunden an Äußerlichkeiten, denn man hat ihm angesehen, es ist ein Reicher, ein Betuchter, der hat was und der ist was. Weißt du, wir sollten einfach den Spiegel Gottes den Menschen vorhalten. Reicht es aus, um vor Gott zu treten? Reicht es aus, um ein Diener Gottes zu sein? Hört, was Jesus sagt im Vers 21 hier. Wenn du vollkommen sein willst, und wahrscheinlich wollen wir alle in der Gemeinde vollkommen werden, wenn du vollkommen sein willst, geh und verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Und so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, könnte auch junge Frau sein, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Jesus zwingt sich niemand auf. Niemand muss ihm nachfolgen. Jesus sucht nur Freiwillige, die ihm aus freien Stücken nachfolgen, aus Liebe ihm nachfolgen. Jesus lässt den Mann laufen. Der dreht sich um und unterhält sich mit den Jüngern und sagt, ja, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt? Der dreht sich weg, der guckt nicht einmal hin. Die Jünger sind entsetzt. Die sind, die Jesus nachher Fragen stellen und ihn bestürmen. Wie konntest du den laufen lassen? Ich denke nur an Elia. Da kommt dieser Naaman, lässt sich heilen oder bekommt den Auftrag von Gott, geh und tauf dich 7-mal im Jordan. Und dann will er sich bedanken beim Elia, aber Elia sagt Dankeschön, danke Gott und nicht mir und so weiter. Und dann geh und dann ist der Diener gehasst. Du siehst dann das Menschliche, die Pastoren, die Prediger, die Gemeindeleute. Ja, gib uns noch, wir brauchen auch was vielleicht und so weiter. Wir wollen profitieren, aber der wurde aussätzig. Warum viele Menschen aussätzig werden, krank werden, schwach werden, warum das nicht funktioniert? Sie laufen falschen Leuten nach. Gott hat sie gesegnet, die sollen gehen. Der Naaman soll gehen, der soll auf seine Art Gott dienen und Gott nachfolgen. Und der soll glücklich sein in Syrien, da wo er dann hinkommt. Aber wir holen noch was von dem. Also mein Herr hat doch keine Ahnung, wir sind arme Leute. Ich bräuchte vielleicht noch so einen Silberstab, damit ich besser dirigieren kann. Also der Gehass ist nachgelaufen. Und weißt du, und der war aussätzlich, der war unbrauchbar für den Dienst. Wenn wir anfangen, Leuten nachzulaufen und die Leute nicht gehen lassen, wir müssen die Leute gehen lassen, so schlimm wie das ist. Jesus lässt einen vermögenden Mann, also arme Leute, die können gehen, also die haben nichts in der Gemeinde zu suchen, aber die Reichen, die versuchen wir zu halten, sogar Ehrenplätze zu geben. Lies Jakobus, was da drin steht. Das soll man niemand bevorzugen. Wir würden also solche Leute, wie dieser reiche Jüngling da war, ja, da würden wir mit Handkuss nehmen. Ist es nicht so? Sei ehrlich. Im Reich Gottes dient man ganz anders, in Demut, in Barmherzigkeit. Es geht nicht um Vermögen. Jesus erpresst niemand, manipuliert niemand. Jesus drängt sich niemand auf. Das ist unser Herr Jesus. Jesus weiß, mit solchen Leuten kann ich meine Gemeinde nicht bauen. Die werden die Krisen nicht überdauern. Und er gründet mit ihnen keine christliche Bibelpartei oder welche Partei auch immer. Weißt du, er sagt, bitte, machen Sie es. Er kümmert sich gar nicht so groß darüber. Jesus stellt ihm eine ganz praktische Forderung, simpel, einfach, nimm das alles nicht, halt noch ein Gebot. Was hätte der Mann getan, wenn er gesagt hätte, ich gebe dir noch ein Gebot? Ein Gebot, das solltest du tun. 11. Gebot. Aber der gibt ihm kein Gebot, der bittet ihn nur, geh hin und verkaufe alles. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann erst komm und folge mir nach. Ich kann dich mit dem ganzen Ballast, was du jetzt noch hast, kann ich dich nicht gebrauchen. Der Mann geht betrübt weiter. Markus 10, 22. Wahrscheinlich war das Markus selber, dieser reiche Jüngling. Später können wir noch studieren, aber ich bleibe bei der Geschichte so, wie es in der Bibel jetzt mal steht. Wir sind alle betrübt. Und die Jünger waren betrübt, als sie das hörten. Und mit der Forderung Jesu. Die Apostel hätten gerne solch einen braven Mann in ihrem Kreis gehabt. Da hätten sie gerne den Judas da ausgetauscht. Aber die erschraken. Wisst ihr, was die Jünger dann sagten? Herr, wer kann überhaupt noch selig werden? Was fehlt mir? Das war seine Frage. Jesus sah den Menschen an. Er sah sein Herz an. Er sah, an was sein Herz hängt und klebt. Menschlich ist deine Errettung nicht möglich. Also, was muss ich tun? Nicht möglich. Menschlich kannst du selbst dich nicht retten. Du kannst dich an einen Schopf nehmen und dich hochheben. Oder an einen Schnürsenkel. Probier mal. Wenn du wenigstens ein paar Zentimeter dich heben kannst an deinem Zopf, dann ist es in Ordnung. Dann glaube ich an deine Selbsterlösungskraft. Aber menschlich ist es nicht möglich, in den Himmel zu kommen, auf eigene Art. Das schafft niemand. Du kannst auch nicht frei werden aus deiner eigenen Kraft. Du kannst Rauchen ablegen, aber dann kriegst du andere Leidenschaften. Weißt du, das Rauchen ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind die charakterischen Untugend, der Charakter, die innere Einstellung, das innere Denken, das ist viel schlimmer. Der innere Schweinehund, das ist das große Problem. Nicht rauchen, rauchen ist nicht das Problem, das kannst du abgewöhnen, oder auch Drogen oder Saufen oder sonst was. Aber das Innere, die Leere, die kann nur einer ausführen, das ist der Heilige Geist. Die Probleme liegen ganz woanders, liegen nicht im Stängel. Die Jünger fragten, ja, wer kann überhaupt gerettet werden? Es geht ja im Grundsatz um die Errettung. Es geht nicht um ein paar Untugend ablegen. Ja, ich bin jetzt Christ, ich rauche jetzt nicht. Du kannst auch mit der Zigarette selig werden. Vergiss mal, das ist nicht das große Übel, die Zigarette. Das sind nur deine Sargnägel. Das ist alles, aber rauchen. Weil so viele mal, ja, der raucht nicht mehr, der trinkt nicht mehr, der betet. Und der hat das Neue Testament in der Tasche. Der liest schon die Bibel. Das ist noch keine Seligkeit. Vergiss das ganze fromme Theater und das fromme Zeug. Weißt du, Errettung des Menschen ist ausschließlich das Werk Gottes. Wir müssen den Menschen Evangelium predigen. Wer da glaubt, sogar der Glaube ist eine Gnade Gottes, dass du glauben kannst. Predigt das Evangelium, wer da glaubt. Und hier predige zu Menschen, die schon für Gott vielleicht viel getan haben und für Gott leben. Predige zu Menschen, die schon Opfer gebracht haben, die sogar wie dieser reiche Jüngling von Jugend an dem Herrn nachfolgen, in einem christlichen Haus aufgewachsen sind, nie große Sünden begangen haben und nie in Sünde gefallen sind. Die wissen nicht einmal, was Sünde ist. Kommen vielleicht aus Pastorenhäusern, die gottesfürchtig waren, immer regelmäßig in der Bibel gelesen haben, an Gott glauben und sogar noch zittern dabei und noch den Teufel überholen bei dieser Gelegenheit. Ich predige zu Menschen, weißt du, ja, der Teufel zittert, aber der tut nichts. Er tut nichts. Ich predige zu Menschen, die angeblich sogar lieben und Gott lieben und versuchen, Gott zu lieben und sogar für Gott was spenden und für Gott was geben und nach Gott fragen, die sogar Gott von ganzem Herzen suchen. Und dieser junge Mann, ich muss es ehrlich sagen, er suchte Gott von ganzem Herzen. Also das kann ich nicht unterstellen, er hat das nur so nebenbei getan. Er suchte Gott von ganzem Herzen. Aber er suchte Gott im Materiellen, im Irdischen, im Sichtbaren, im Menschlichen. Weißt du, gegen solche Leute, ich will nicht sagen, die Gott auf diese Art und Weise suchen, das sind edle Leute, gut und so weiter. Aber das reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen, im Reich Gottes, Teil am Reich Gottes zu werden. Weißt du, du kannst sogar zu den Füßen Jesu sitzen. Du kannst in der Versammlung in der ersten Reihe sitzen. Ich lasse euch mal dieses Bild. Da gab es zwei Frauen. Jesus war in Bethanien bei zwei Frauen, Martha und Maria. Und da gab es eine, die saß zu den Füßen Jesu, die Maria. Und unsere liebe Martha, die war so aktiv. Also nicht die unsere Martha jetzt hier, die andere Martha. Die war so aktiv. Die hat in der Küche gebrutzelt und gekocht für die ganze Mannschaft und so weiter. Die hat so viel gedient. Und dann kommt der Herr, sag doch meiner Schwester, dass sie auch mal was tut. Und was sagt der Herr Jesus? Hör zu, lies mal in deiner Bibel. Martha, Martha, das ist schon schlimm, wenn er schon zweimal, es reicht schon, wenn er einmal sagt, das ist okay. Aber wenn er zweimal sagt, Martha, das ist materiell und geistig zu deuten, so und so. Martha, Martha, die Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Dir fehlt was noch, Martha. Dir fehlt noch etwas, dass du mir zuhörst und nicht in der Küche für mich arbeitest. Martha, das reicht nicht aus, nur in der Küche da für mich zu wirken. Ich will, dass du auf mich zuhörst. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Und das fehlt den meisten, das gute Teil. Einfach zu den Füßen Jesu zu sitzen, ihm zuzuhören. Es fehlt was. Und die Martha hat gemerkt, ja, die eine tut das nicht und die andere tut es. Also die sitzt da und so weiter. Beweg her, sag es meiner Schwester. Du betest vielleicht, lieber Gott, sag doch meinem Bruder, dass er mir hilft. mir was gibt und sonst was. Und du sagst dir, also ich kann das alles nicht mehr allein verkraften, das geht nicht mehr. Und du merkst, da muss noch was mehr geben. Die Maria soll mir auch helfen. Der junge Mann merkt es auch. Er ist mit seiner ganzen Einstellung, seiner Religiosität gar nicht so sicher. Reicht das aus? Gibt es noch viel zu sagen in dieser Richtung? Willst du wissen, was Gott über dich denkt, wie Gott dich sieht? Was Gott bei dir und bei mir bemängelt, sagt dieses Geräusch da, was ist denn das? Dieses Geräusch. Was ratet er? Weißt du, lies das Sendschreiben und dann sagt er, ich rate dir. Möchtest du erfahren, was Gott dir ratet? Wunderrat natürlich, sagst du. Ja, wie ich 6 richtige in Lotto bekomme und sonst was. Aber um das geht es nicht. Was ratet der Herr dir? Ich rate dir. Und Jesus sagt, und du weißt nicht, dass du bist bloß und jammerlich, dass du kurz beim Krepieren bist, dass du bald umkippst, wenn nicht was passiert. Und du merkst nicht. Du sagst, ich tue je länger, je mehr, bist voller Action und Aktivitäten und bist kurz vorm Weggehen, kurz vorm Einschlafen, kurz vorm Sterben. Was fehlt? Mir fehlt noch der Friede, gibt es in einem Lied. Dass der Friede, der innere Friede fehlt bei vielen Menschen. Man sollte sich über seine eigene Seele Sorgen machen, nicht nur Seelsorge. Man sorgt sich für andere Leute. Weißt du, ob die in den Himmel kommen? Aber was nützt es, wenn du nicht in den Himmel kommst? Seelsorge ist zuerst mal Sorge an sich selbst, meine Seele. Die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Wie geht es deiner Seele? Merkst du, dass du Gebote halten, Rituale einzuhalten, also in dem Kochtopf oder in dem Kochtopf zu kochen, also fleischlich und milchig und so weiter, oder dann vermischen. Weißt du, es geht nicht um reine Speisen, es geht um das reine Herz. Bist du über dich selbst betroffen und bekümmert? Und er fragt, Herr, und das ist eine schöne Frage, also eigentlich gefällt mir diese Frage. Ich liebe den jungen Mann. Herr, was fehlt mir noch? Und er ist so lustig und sagt, ja, der Herr Jesus wird jetzt mich loben und sagen, junger Mann, prima, dich brauche ich. Du wirst jetzt mein Außenminister. Du gefällst mir. Er ist über sich selbst erstaunt. Ich habe alles und merkt, mir fehlt eigentlich gar nichts. Ich habe ja alles, was die Bibel verlangt, was das Gesetz verlangt, was die Religion verlangt. Ich habe doch alles. Aber Herr, was fehlt mir noch? Und es irgendwo, genau das eine, was ich in meinem Leben spürte, in meiner ganzen Entwicklung, irgendetwas ist da, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Und du sagst, ich glaube an Gott. Warum lässt Gott das zu? Warum hilft er mir nicht? Warum antwortet er mir nicht? Warum bekomme ich keine Hilfe von ihm? Also diese Kommunikation mit Gott, da muss doch noch mehr sein. Also nicht nur, dass ich mit den Wolken und mich unterhalte, sondern ich möchte über die Wolken ein Gespräch haben. Warum geht's bei mir alles so schief und warum passiert bei mir nichts und warum geht's mit mir nicht so vorwärts, wie es eigentlich gehen soll? Ich sollte eigentlich schon viel weiter. Für das Alter, was ich jetzt als Christ bin, da sollte schon viel weiter sein. Ich soll schon einmal oder ein paar Mal schon die Erde umrundet haben. Warum bin ich gar nicht weit gekommen? Warum drehe ich mich im Kreis nur? Warum passiert bei mir so wenig? Und ich gehe immer von mir aus. Also lass uns doch mal ganz ehrlich sein. Lass uns mal uns selbst im Spiegel betrachten. Aber die meisten gucken sich im Spiegel an und wissen nicht mehr, wie sie ausgesehen haben. So wie Jakobus sagt. Geht's euch nicht so? Mal alles vergessen. Warum trage ich nicht die Früchte des Heiligen Geistes, die ich eigentlich tragen sollte? Ich sollte so reich an Früchte, an Gaben, an Talente, an... Wir haben ja gestern gehört von der Salbung, wenn du gesalbt bist, dann bist du kreativ, dann bist du schöpferisch. Warum passiert bei mir das alles nicht? Warum spüre ich da immer nur Defizite und Diskrepanzen? Warum ist das alles so? Ich bin schon so lange Christ und ich bin immer noch so schwach. Da läuft eine Laus über die Leber, bin ich beleidigt 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Jahre und komme vielleicht gar nicht mehr in die Gemeinde. Warum versage ich ständig? Warum versage ich ständig? Warum habe ich so wenig Liebe? Und ich möchte lieben, aber komme nicht dazu. Das schaffe ich nicht. Warum kann ich nicht vergeben, wie ich vergeben sollte? Ja, vielleicht einmal, zweimal, aber 70 mal 7? Nein, das ist mir zu viel. So oft, soll man das eigentlich so oft vergeben? Da verlangst du zu viel von mir. Warum benehme ich mich als Christ unmöglich? Überleg einmal. Du spürst, da ist etwas, mir fehlt Feuer. Mir fehlt Kraft, Dampf, Power. Also ich will und schaffe ich doch nicht. Ich stehe nicht so, wie ich eigentlich stehen sollte. Und an dem Platz, wo ich stehen sollte, ich stehe ganz woanders. Schaffe bei einer anderen Firma. Spürst du diese Defizite? Und du bist hier, um sie auszugleichen. Jetzt lauf nicht davon. Frag den Herrn, Herr, was fehlt mir noch? So wie dieser junge Mann. Herr, was fehlt mir? Sei doch ehrlich, geh lieber auf die Knie, anstatt zu diskutieren, zu streiten und zu sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Bei den Leuten ist nichts in Ordnung, die sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Die gehen unerlöst nach Hause, da passiert gar nichts. Fragt, was, Herr, was ist die Wahrheit? Was willst du von mir eigentlich? Was willst du? Deshalb bist du ja hier. Aber wenn du die Wahrheit hörst, vielleicht läufst du davon. Vielleicht. Oder bist du so hartgesotten? Manche sind so hartgesotten, dass sie sogar Steine schlucken können. Die hören die härtesten Brocken, Schwarzbrot, Herr. Jemand kam zu mir, möchte Schwarzbrot, kerniges Brot. Aber als dann der liebe Gott sie ein bisschen antastete, nicht einmal beim Kuchen sind sie geblieben. Schwarzbrot, kerniges Vollkornbrot. Weißt du, er ist bereit, was zu hören, aber er ist nicht bereit, den Willen Gottes zu tun. Weißt du, hören ist eine Sache und tun ist eine andere Sache. Verkaufe alles, was du hast. Er glaubt an das Gesetz, an die Regeln und so weiter, aber er hat einen verborgenen Mangel in seinem Herzen, Gehorsam. Gehorsam ist mehr als Opfer. Gehorsam ist mehr als Opfer. Als Jesus die Wahrheit dem Mann sagt, ging er weg. Göttliche Wahrheit sind immer unangenehm. Also, ich höre auch nicht gerne, muss ich euch ehrlich sagen. Göttliche Wahrheit, die gehen an die Substanz, gehen an meine Persönlichkeit. Aber Jesus war mit seinen Leuten auch nicht samt. Satan hinter mir, muss vorstellen, bei diesem Petrus. Satan hinter mir. Also, der Herr ist nicht so zimperlich, wie wir denken. Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Aber was macht unser Petrus? Ja, ja. Und nächstes Mal ist er wieder dabei. Weißt du, er hat es verstanden. Oh, ihr Kleingläubigen, wie lang muss ich euch ertragen? Du siehst also, seine Jünger waren nicht Heilige. Kleingläubige waren, kleinkariert waren sie. Gezankt haben, wer sitzt links und wer sitzt rechts im Reich Gottes. Jesus war so unverblümt, hat immer die Wahrheit gesagt. Denn er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Willst du Jesus hören, dann hörst du die Wahrheit. Viele laufen Gott aus der Schule, sobald sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Und sie pfeifen auf den Himmel und ignorieren das Reich Gottes. Sie sagen, brauche ich nicht alles. Also das ist mir alles viel zu schwer. Der reiche Jüngling ging davon, traurig. Ich weiß nicht, wie es mit ihm weiterging. Aber er ist schon so weit gegangen, dass er bis zu Jesus gekommen ist. Das ist schon ein weiter Schritt. Aber Gott meint es gut mit uns, wenn er uns die Wahrheit sagt. Gott fordert nichts Unmögliches von uns. Das, was er von uns fordert, das können wir auch und sollen wir auch. Weißt du, Gott fordert nichts Unmögliches. Aber dem natürlichen Menschen ist es unmöglich. Wer kann selig werden? Wie unmöglich. Dem seelischen Menschen ist es unmöglich, auf Gottes Forderungen einzugehen. Er kann das nicht loslassen. Der klebt da. Aber wie ernähre ich meine Familie dann? Hör mal, was die Jünger getan haben. Als Jesus sie rief, sie verließen sofort die Fischernetze. Die haben die gar nicht groß diskutiert. So und so. Also, aber Herr, was du von mir erwartest, das kann ich gar nicht einhalten. Und schon gar nicht aushalten, was du von mir verlangst. Herr, was fehlt mir? Weißt du, was Gott von diesem reichen Mann verlangt? Freitod. In Raten. Oder aufs Ganze. Weißt du, das Kreuz. Der nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Kreuzige deinen alten Menschen. Das ist eigentlich, was er forderte. Verkaufe alles, was du hast. Wenn du am Kreuz hängst, deine Hände sind festgenagelt, deine Füße auch. Kannst nicht mehr gehen, wo du willst und kannst nicht mehr tun, was du willst. Du bist festgenagelt. Und Gott verlangt nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Verkaufe alles. Das ist so, das klingt so simpel, so einfach, so schlicht. Aber das mal zu verkaufen, alles loszulassen, alles aufzugeben und dann nicht in die Mission geben, sei Gottes oder was weiß ich, dann bauen wir ein Altersheim oder Bibelschule. Nein, verschenk das den Armen, die sollen glücklich sein. Die gibt's denen, die das brauchen, den Pharisäern. Lass es die haben. Und du komm und folge mir nach. Sterben. Sterben, das ist das Programm. Steig runter von deinem Thron, du und ich. Herr, du. Das ist radikal. Jesus fordert eine Veränderung. Weißt du, opfere mir deinen liebsten Isaak. Wie heißt dein Isaak? Das muss auch einen Spitznamen haben. Und das war nicht leicht. Aber gerade nach der Opferung von Isaak begann der Segen Gottes auf seinem Leben zu wirken. Du bist nicht gesegnet, weil du deinen Isaak noch nicht geopfert hast. Du bist nicht in der Nachfolge Jesu, solange du nicht gekreuzigt bist. Wir sollen hier ein paar Kreuze aufstellen. Und dann Freiwillige. Aber wir brauchen keine Kreuze aus Holz. Wir haben das Kreuz Jesu Christi. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit Christus mitgekreuzigt. Leiden wir mit, so werden wir auch mitherrschen. Du siehst also, dieses Kreuzigen ist ein Programm. Gottes Programm. Was fehlt mir noch? Gott nimmt dir nichts weg, was du nicht freiwillig gibst. Er könnte dich lähmen, dich stumm machen, dich taub machen und dass du sagst, nimmt alles. Eigentlich das Krankenhaus nimmt es, das Sozialamt oder Finanzamt nimmt es und so weiter. Die nehmen das ja sowieso weg. Der Friedhof nimmt es weg. Verstehst du, nimmt das Letzte weg. Also du kannst nichts behalten, so oder so. Und deshalb ist es besser, du gibst freiwillig. Gott vergewaltigt uns nicht. Die Welt vergewaltigt uns. Weißt du, bist du an größere Segnungen Gottes interessiert? Das hat seinen Preis. Verkaufe alles. Abraham wurde gesegnet, überaus reich. Und Gott begann ein neues Programm. Er segnete über der Maßen, er segnete hundertfältig den Isaak nachher später. Ja, was fehlt mir noch? Frag nicht Jesus, wenn du nicht bereit bist zu tun. Frag nicht. Weißt du, wenn du Feigling bist oder Egoist oder nicht geistlich genug und wenn du noch an dem einen das andere hängst, frag nicht, wenn du nicht bereit bist. Frag nicht, es ist besser für dich, denn dann kriegst du keine so barsche Antwort. Verkaufe. Und dann gehst du nicht wie ein geschlagener Hund davon, traurig davon. Wenn du nicht bereit bist, das zu tun, frag nicht. Das kannst du dir ein bisschen Herzeleid ersparen, wenn du willst. Jesus ist ein Radikaler. Und hat radikale Forderungen. Weißt du, die Forderung ist, ihr könnt nicht Gott und den Mammon zu gleicher Zeit dienen. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon zu gleicher Zeit. Das sind zwei Sachen, zwei Faktoren. Gott und Mammon. Gott und Geld. Gott und Geld. Ihr könnt nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen. Gott und Geld. Ihr könnt nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Gott und die Welt. Herr, was fehlt mir noch? Eine sehr geschickte formulierte Anfrage. Du merkst, es genügt mir nicht, da ist noch nicht alles da, so wie es sein sollte, alles nicht so perfekt und korrekt. Und dann kommst du Gott und denkst, er würde dir das sagen noch, und aber er sagt es, aber das befriedigt dich nicht. Der Herr sagt, ist das, dann wirst du gesund werden, aber das schmeckt mir nicht. Wir kennen solche Sprüche. Herr, was fehlt mir noch? Nicht, was den anderen fehlt, was fehlt mir noch? Herr, was fehlt mir noch? Weißt du, wenn du dich mit der Bibel dich vergleichst, versuch mal dich mit der Bibel zu vergleichen. Das, was ich getan habe, selig sind die reines Herzen sind. Die werden Gott schauen. Also, dann habe ich gemerkt, du brauchst hier gar nicht mehr weiterlesen. Ich bin gar nicht so weit. Ich bin gar nicht so weit. Dann sieht man das alles mit den Augen Jesu plötzlich. Der junge Mann hat Selbstkontrolle, was die wenigsten Christen haben. Aber der junge Mann hat Selbstkontrolle, beherrscht sich selbst, hat alles im Griff. Das tue ich von Jugend an. Hat sein Leben im Griff, aber als er sein Leben Jesus geben sollte, ist er nicht bereit. Er will was tun. Ich will mich verwirklichen. Ich will den Willen Gottes tun. Er folgte nicht dem Wort Jesu. Weißt du, was er sagte? Was die Gebote sagen, das tust du. Aber was Jesus sagt, der Heilige Geist, Rema. Weißt du, was Logo sagt, tun viele Leute. Das geschriebene Wort, aber was der Heilige Geist gerade im Augenblick sagt. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und der Heilige Geist leitet so individuell, jeden ganz anders. Und eigentlich war er vor Gott nackt, blind und bloß, arm und jämmerlich. Aber Jesus sagt, wenn du das loslässt, hast du einen Schatz im Himmel. Jesus hat ihm gesagt, dass er noch ein Materialist ist. Das war die Wahrheit über ihn. Junger Mann, du bist ein Materialist durch und durch. Du hängst am Sichtbaren. Wenn du dich verändern möchtest, löse dich von deinem Materialismus, von deinem materialistischen, egoistischen, egozentrischen Denken. In der Hölle sind Menschen, die alles wussten, aber nichts getan haben. Der wusste, Da muss noch was da sein. Weißt du, in der Hölle werden Menschen sein, die Offenbarungen, Visionen, Gesichter, Träume, Ideale hatten, aber die nicht verwirklicht, die Erkenntnisse hatten, die genau wussten, was das Gute ist, aber das Gute nicht getan haben. Weißt du, biblische Erkenntnisse retten niemand. Das halte ich von Jugend an. Weißt du, das hat er hochgehalten. Das hat er gepriesen, das hat er verkündigt, vielleicht wo anderen. Vielleicht war der Synagogendiener noch dabei. Wahrscheinlich doch. Oder ein Philosoph, ein Lehrer, hatte biblisches Wissen, aber das hat nicht gereicht. Der Herr sucht Taten, Taten. Und die Tat ist, was bei Gott zählt. Bei Gott zählt nicht das Wissen. Bei Gott zählt das Herz. Der Glaube ist bei vielen Leuten 30 Zentimeter zu hoch. Muss vom Kopf runter. Gott will den Gehorsam haben. Und bei dem jungen Mann fehlt der Gehorsam. Er hat nur verlangt, verkaufe und komm und folg mir nach. Das wollte er nicht. Er wollte keine fromme Tradition oder Erziehung oder was weiß ich sonst. Nein, tu das, was der Geist dir sagt. Und der Heilige Geist hat durch Jesus gesprochen zu diesem jungen Mann. Und das, was Gott nicht gepflanzt hat, was nicht von Gott kam, was der Herr nicht gewirkt hat, das befriedigt auch einen Menschen nicht. Und der ging traurig davon. Der ging traurig davon. Ein Hippie sagte einmal, Herr, hilf mir. Mir fehlt ein Gen. Also, das werde ich nie vergessen. Steht da, Herr, hilf mir, mir fehlt ein Gen. Und das dieser Gen ist, dass er hat gedacht, dass er Elvis Presley wäre oder Jimi Hendrix oder sonst was. Wenn er diesen Gen gehabt hätte, dann wäre er das alles geworden. Herr, mir fehlt ein Gen, ein großer Star zu werden. Mir fehlt ein Gen. Uns allen fehlt dieser Gen. Ein Heiliger zu werden, Petrus zu werden, Paulus zu werden. Uns fehlt dieser Gen. Herr, hilf mir. Als ich dieses gehört habe, dieses Gebet, habe ich gedacht, na guck mal, jedem fehlt das. Uns fehlt ein Chromosom. Das ist es. Herr, mir fehlt die Liebe zu dir. Herr, schenk mir die Liebe zu dir. Weißt du, wenn da ein Gen fehlt, ist der ganze Mensch defekt. Wenn da ein Gen fehlt. Oft weiß man gar nicht, was einem fehlt. Der Herr muss es einem zeigen und sagen, aber Herr, mir fehlt ein Gen. Ich wäre ein Heiliger. Weißt du, und dann spielt der Unschuldige oft den Unschuldigen, den Braven, den Lieben. Herr, das habe ich alles von Jugend gehalten. Aber dem fehlt ein Gen. Dem fehlt Jesus. Dem fehlt Jesus. Jesus weiß, dass dieser Gen dem Petrus gefehlt hat. Und er sagt, Petrus, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet alle abhauen. Ihr werdet alle mich verlassen. Judas und du wirst mich verraten. Und beim Abendmahl fragt dann Petrus am lautesten, Herr, wer ist es? Bin ich's? Du siehst also, dem Petrus fehlt ein Gen. Dieser Jesus-Gen. Jesus hat ihn gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Herr, bin ich's? Und Leute, die am lautesten schreien, die haben's nicht. Die haben's nicht. Die haben's nicht. Das werde ich niemals tun. Hör mal den Petrus. Auch wenn ich sterben müsste, ich bleib bei dir. Und der geniert sich beim Mädel sogar zu sagen, ja, ich war auch mit Jesus. Ich kann unmöglich dich verleugnen und verraten. Das bin ich also auf keinen Fall. Ich kenne dich viel zu gut, bin schon viel zu lange dabei. Ihm fehlt ein Gen. Herr, was fehlt mir noch? Oft fehlt uns das Verständnis, der Durchblick, dass wir die Zusammenhänge sehen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Mir fehlt Jesus. Was nützt es, wenn du Liebe hast und hast Jesus nicht? Und Liebe ist das Größte eigentlich. Was nützt es dir, du hast Glauben, dass Berge versetzen kannst und hast Jesus nicht in deinem Herzen? Was nützt es, wenn du die ganze Heilige Schrift auswendig kannst und hast Jesus nicht? Was nützt es, wenn du ein perfektes, vollkommenes Leben lebst, so wie dieser junge Bursche hier, und hältst alle seine Gebote, bist ein anständiger Mensch, ein halber Heiliger, aber dir fehlt dieser Gen, Jesus, dieser Chromosom, Jesus. Was nützt es, wenn du sogar dein Leib verbrennen lassen würdest? Weißt du, der hätte verkaufen können und den Armen schenken, aber wenn er Jesus nicht nachfolgt, hätte es auch nichts genützt. Hätte es auch nichts genützt. Und komm und folge mir nach. Und er merkt nicht, weißt du, das alles ist nichts, das was mir bringt und was mir hilft, was mich weiterträgt. Er hört von Jesus, sieht die Wunder Jesu, und spürt, der hat mehr als ich und ich möchte das, was er hat, haben und versucht ihm abzuzapfen. Irgendwie vielleicht erfahre ich etwas, das Geheimnis Jesu. Wie lebe ich ein erlöstes, glückliches, gerechtes Leben. Aber Jesus sagt, verkaufe alles und folge mir nach. Er weiß, dieser Mann kann mir was, der kann mir einen Tipp geben. Jesus kann mir was raten. Der hat Ahnung vom Leben, von der Ewigkeit. Der sieht die Zeichen und so weiter. Denn das kann keiner tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Verkaufe alles, was du hast. Und ich bin dann weitergegangen und habe darüber nachgedacht, was will der Herr von uns? Viele suchen sich selbst und nicht Jesus. Sich selbst zu verwirklichen. Sie suchen nicht Jesus. Und weißt du, was Jesus zeigt? Er sagt nicht, schau diesen jungen Mann da an. Das ist ein Heiliger. Ein Gerechter. Das ist schon ein halber Messias. Weißt du, was Jesus macht? Schau die Zusammenhänge, lies kurz. Die Geschichten passieren meistens kurz nacheinander. Dann nimmt er ein Kind und stellt es in ihre Mitte und sagt, wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Diener. Und dann sagt, wer nicht das Reich Gottes aufnimmt wie ein Kind, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und was sind Kinder? Ich habe vorhin von der falschen Erziehung, von der Methode von Frau Honecker euch gesagt, und die ganze Welt ist nicht nur von Frau Honecker, sondern vom Teufel verdorben. Falsch erzogen, so früh schon von der Liebe weggezogen. Die sind erwachsen, sollen Demokratie verstehen, sollen sich durchsetzen können und so weiter. Und die können nicht einmal richtig schnaufen, geistlich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich des Himmels sehen. Wenn wir wirklich anfangen, an Jesus so wie ein Kind zu glauben, aber lieber Vater, das ist der Einstieg. Du musst dein frommes Erwachsendasein aufgeben. So mündig. Ich kann alles, ich kenne alles, ich weiß alles. Eigentlich, du weißt gar nichts, dass du was weißt. Wir wissen überhaupt nichts. Und je mehr du weißt, desto weniger weißt du am Schluss. Hör auf, erwachsen und mündig zu sein. Jetzt habe ich schon alles hinter mir. Das halte ich von Jugend an. Weißt du, die ganzen Regeln, die ganze fromme Erziehung, das tue ich von Jugend an, bin schon immer Christ gewesen, war noch nie Heide. War immer brav, war immer anständig. Du musst Kind werden. Weißt du, was das heißt? Ganz natürlich. Ganz einfach. Kind. Ganz klein. So ein Putzelchen. Ganz klein. Du musst Kind werden. Du musst ganz einfach werden. Du musst wieder bei Null anfangen. Wieder wie ein Kind glauben von Herzen. Nach Gott rufen, wie das Kind nach der Mutter ruft, nicht nach der Kindertante. Deine geistliche Kinderkrippe und Kindergarten hat dich kaputt gemacht. Tut mir leid, sorry, verzeih, aber das ist so. Der ganze religiöse Kindergarten hat deine Seele so entfremdet von Gott. Das getan und das getan und das getan. Ich tue ja schon so viel für den Herrgott. Aber das braucht der Herrgott gar nicht. Das hat er gar nicht befohlen zu tun. Er will, dass du Kind wirst. Verkaufe alles, was du hast. Weißt du, der kirchlich gelenkte Kindergarten, Religion, das ganze fromme scheinheilige Gemeindeleben, das hat dich zerstört. Weißt du, ich will niemand auffallen, niemand auf die Hühneraugen treten, niemand anstoßen, niemand anrempeln. Du willst brav sein und anständig sein, aber du bist kein Kind mehr. Weißt du, wenn Kinder spielen, da stoßen sich an den Tisch, der dumme Tisch. Die leben in einer ganz anderen Welt. Für die ist die Welt, hat die Welt eine ganz andere Realität. Aber die meisten Christen, wenn sie so Christen werden nach gewisser Zeit, nach 3, 4, 5, 6 Jahren, 10 Jahren, die werden unrealistisch. Tut mir leid, aber das ist so. Ich kenne die Christen. Du musst dich nach 7 Jahren wieder neu bekehren und wieder von vorne anfangen. Aber der Hebräerbrief schreibt, lass uns nicht immer von vorne anfangen, lass uns fortfahren und der Heiligung nachjagen. Aber wir wollen immer von vorne anfangen, wieder. Und ich kenne Leute, die lassen sich 6-mal taufen. Weil sie so mit der Zeit wieder abdriften. Weißt du, wir driften so schnell ab. Wenn wir nicht in Jesus bleiben, wer in mir bleibt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Weißt du, bitte Gott um den kindlichen Glauben. Und Jesus stellt ein Kind in ihrer Mitte. Das waren die Apostel, das waren Jünger, das waren Heiliger später. Die sind überall Heilige. Petrus ist ein Heiliger. Johannes ist ein Heiliger. Und wenn ihr nicht werdet, könnt ihr gar nicht in das Reich Gottes kommen. Weißt du, die ganzen frommen Bücher, die haben dich vielleicht von deinem kindlichen Glauben entfremdet. Du hast da gelesen, das gelesen und das gelesen und das gelesen. Geistliche Kriegsführung und wir gehen auf die Barrikaden für Gott. Schau den Petrus an. Was ist von den Barrikaden geworden? Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war, was Gott wollte von ihm. Das hat ihm gefehlt, dass er mal bitterlich über sich selbst weint und sagt, Herr, ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich. Geschwister, ich schäme mich. Ich bin so schäbig. Ich habe mich so unmöglich benommen. Ich hab mich geschämt. Wenn ein U-Boot gekommen wäre, ich wäre sofort abgefahren. Oder wenn sich die Erde aufgetan hätte. Du siehst, und das ist, er weinte bitterlich und der Herr hat ihm nachgeguckt. Das war genau, hier bei dem reichen Jüngling hat er nicht nachgeguckt. Aber Petrus weinte aus dem Herzen heraus. Viele weinen, wissen gar nicht, was mit dem Herzen weinen bedeutet. Fang an, Jesus nachzufolgen. Und dann wirst du die Welt total anders entdecken, die Liebe Gottes. Weißt du, dann entdeckst du den Vati wieder und die Mutti, den Heiligen Geist. Und dann entdeckst du deinen Bruder, deine Schwester. Da entdeckst du Oma und Opa, die Väter und Mütter in Christus. Da entdeckst du plötzlich, weißt du, genau das ist, wo der Teufel dich wegziehen möchte. Und dann entdeckst du die Höhen und die Tiefen des Lebens. Und dann wirst du anfangen, demokratisch zu denken. Auch in der Gemeinde. Dann wirst du den anderen vorlassen. Dann wirst du nicht streiten. Dann wirst du einfach miteinander kooperieren. Dann wird Demokratie funktionieren. Sonst funktioniert die Demokratie nicht. Sonst ist die Hölle auf Erden. Gott sucht dich und du sollst Gott suchen. Suchet mich, sagt Gott. Weißt du, das ist ein Geheimnis. Nicht suche Gaben, suche Talente, suche Fähigkeiten. Was fehlt mir? Suche nicht Arbeit. Was kann ich tun? Wo kann ich in der Küche bei der Schwester Martha kochen? Geschirr abspülen oder wo kann ich den Müll entsorgen? Sucht mich. Und das ist, was der Herr sagt. Petrus, liebst du mich? Sucht mich. Sucht nicht die perfekte Gemeinde, die werdet ihr hier auf dieser Welt nicht finden. Sucht nicht mehr Selbstgerechtigkeit oder Heiligkeit oder noch mehr Frömmigkeit. Kannst in 10 Kloster dich einschreiben lassen, wird's nicht nützen. Hetzt nicht hinter der Religion her wie Saul von Tarsus. Richte nicht die anderen zugrunde. Sei kein frommer Spießbürger oder ein frommer Oberpharisäer. Weißt du, Paulus hat gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Und auch die anderen haben gemerkt, mit dem stimmt was nicht. Deshalb haben sie Briefe gegeben, geh nach Damaskus, da bist du weg von uns. Die hohen Priester waren schon schlau, die Juden sind schon raffiniert. Die nehmen einen Brief und geh nach Damaskus, da kannst du was arbeiten, bist außerhalb von unseren Grenzen. Das war kein, weißt du, du musst die Zusammenhänge sehen. Warum haben sie den nach Damaskus geschickt? Die haben eine Absicht gehabt, die wollten den loswerden. Und weißt du, sogar deine Kollegen, deine Freunde wollen dich loswerden, weil sie so einen Pharisäer nicht verkraften. So ein Pharisäer geht nicht auf, der geht auf die Nerven. Der stört uns sogar noch. Und nächstes Mal bringt er uns noch ins Gefängnis. Schickt nach Damaskus. Weißt du, der Pharisäer hier, dieser Jüngling, der war auch kein glücklicher Mensch. Pharisäer und gesetzliche Menschen, dogmatische Menschen, die Jesus nicht kennen, sind keine glücklichen Menschen. Sind verbittert. Ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss dieses Gebot halten und das Gebot halten. Am liebsten würde ich über die Stränge hauen. Aber jetzt nur Gebote halten, das macht niemand glücklich. Das darfst du nicht betreten und das darfst du nicht und so weiter. Sogar die Pharisäer sind bei ihrer Familie nicht glücklich, bei ihren Kollegen nicht glücklich, bei ihren Freunden. Mit ihrem Fanatismus ecken sie überall an, gehen ihnen auf die Nerven. Sie sind nicht glücklich. Und die spüren, mit mir stimmt was nicht. Und dann begegnet der Herr dem Saul von Tarsus und sagt, Saul, was tust denn da du? Was machst du denn da für Blödsinn? Auch die Gemeinde in Damaskus kann den Paulus nicht aushalten. Geschwister, auch der bekehrte Paulus hat in Damaskus Schwierigkeiten. Da geht er den Geschwistern auf die Nerven. Die kriegen Probleme. Und die sagen, Saul, wir lassen dich über die Mauer gehen nach Tarsus, da wo du herkommst. Sogar in der Gemeinde, weißt du, geh in die Wüste, da kannst du dich austoben. Genau das ist es. Weißt du, Pharisäer brauchen ihre Zeit, bis sie sich ausgetobt haben. Und den Dampf abgelassen haben. Dass sie wieder genießbar sind. Paulus musste genießbar werden. Er war nicht genießbar. Der hat 14 Jahre gebraucht, bis er auf dem Teppich wieder runterkam. In der Wüste Arabiens. bis er diesen ganzen Pharisäergeist, diesen religiösen Geist, diesen kirchlichen Geist, diesen jüdischen Geist alles aufgegeben hat, bis er umgedacht hat, bis er neu programmiert wurde in seinem Leben. Er musste zuerst mal von seiner Religiosität erlöst werden. Weißt du, Jesus verträgt sich nicht mit Religion. Das ist wie Feuer und Wasser. Jesus und Judentum vertragen sich nicht und haben sie noch nie vertragen. Also Paulus muss lernen, sogar von der Gemeinde wird er ausgestoßen, aber in aller Liebe, mit dem Korb wird er runtergelassen, er muss nicht von der Mauer springen. In aller Liebe, geh wieder bei Nacht und Nebel, verschwinde. Und warum sind manche Leute froh, dass der nicht mehr in der Gemeinde ist oder die nicht mehr in der Gemeinde ist? Weil die ständig mit ihrer Gesetzlichkeit, das musst du tun. Ich kenne sowas. Das ist furchtbar, wenn solche dann Frauen kommen, vor allem, die heiliger sein wollen als Mutter Maria. Und dann sagen, weißt du, bei uns trägt man die Haare so und die Röcke so lang und man sieht diese Kleider an und man, ach, was, weißt du, was früher mit den Kleidern alles in den Gemeinden los war? Heute sind die Leute ein bisschen davon abgekommen, aber die sind auch total auch geistlich entfremdet zum großen Teil, wissen auch nicht mehr, was links und rechts ist. Aber weißt du, wenn der Herr Jesus wieder in dein Leben hineinkommt dann und dich in der Wüste mal ausgetobt hast, deshalb ist es manchmal gut, dass man jemand über den Korb, über die Mauer runterlässt und sagt, geh weiter, wir können dich nicht gebrauchen, du bist jetzt nicht brauchbar. Nachher, du wirst noch brauchbar werden, wenn du normal dich entwickelst. Und deshalb, mir fehlt noch was. Und in der Wüste Arabiens offenbart sich ihm der Herr in der Stille. In der Stille offenbart sich der Herr und zeigt ihm, was da los ist, was ihm fehlt, was er noch braucht und so weiter. Befreit ihn von diesem dummen Gedanken und jenem dummen Gedanken. Lernt er auf sich selbst zu leben und auf sich selbst zu schauen und mit sich selbst zurechtzukommen. Weißt du, der religiöse Mensch spürt, mir fehlt was. Und was ist das? Sogar die ersten zwei Menschen, die zweite Generation, Kain und Abel, sie opfern und plötzlich merkt der Kain, sein Opfer, das geht die Flamme nach oben, wie im Blitz oder und so weiter, hoch aufsteigen. Aber meine Flamme, die geht runter und Gott nimmt es gar nicht so an, mein Rauch, er will mit mir gar nichts zu tun haben. Kain merkt, mit mir stimmt was nicht, hat ein Gefühl, mein Opfer wird von Gott nicht respektiert. Gott lobt mich nicht, kein Wohlgefallen Gottes auf meinem Leben. Kein merkt, das ist zu wenig, legt noch eins drauf. Weißt du, und das sind die Menschen, die merken, mir fehlt was, die legen noch eins drauf, die verstärken noch, die vergrößern noch. Statt 100 Euro geben sie gleich 1000 Euro, vielleicht nützt das mehr. Aber es reicht nicht aus, es reicht nicht aus. Kein merkt, auch das ist noch zu wenig. Theorie reicht nicht aus, süßes Aussehen reicht nicht aus. Nettes Lächeln reicht nicht aus. Freundlichkeit, so keep smiling, reicht nicht aus. Scheinheiligkeit reicht nicht aus. Du merkst es, das reicht nicht aus. Ich bin so nett, ich stoße nicht an, ich parfümiere mich, benutze das beste Parfüm, das es überhaupt gibt. Aber das nützt alles nicht. Die Leute distanzieren sich von mir, setzen sich weg von mir. Dann erschlägt er seinen Bruder und sagt, es geht nicht mehr weiter. Und denkt, also so kann ich meine Minderwertigkeitsgefühle am besten bewältigen. Erschlag meinen Bruder. Dann hören die Komplexe endlich mal auf. Dieses negative religiöse Gefühl wird unterdrückt dann. Aber es kommt wieder hoch. Kain, wo ist dein Bruder? Gott geht uns nach. Weißt du, Gott liebt uns. Gott ist an uns interessiert. Weißt du, du kannst die Sachen verdrängen. Vielleicht auf eine bestimmte Weile. Aber es kommt immer wieder hoch. Es kommt immer wieder hoch. Selbst wenn der Kopf des Johannes des Täufers da rumgetragen wird, guck mal, das ist jetzt die Stimme Gottes, dieser Täufer da, dieser Mann Gottes und so weiter. Weißt du, aber das Theater geht weiter. Auch wenn der Kopf weg ist, auch wenn die Sache angeblich jetzt beseitigt ist, auch wenn der Abel schon tot ist, aber Frieden gibt es nicht. Unstet und flüchtig sollen deine Tage sein, lieber Kain. Dann rennst du von einem Gottesdienst zum anderen, von einer Konferenz zur anderen, von einer Freizeit zur anderen, von einer Bibelschule zur anderen. Und du bist unstet und flüchtig. Dann machst alles und es klappt nichts. Mir fehlt etwas. Und weißt du, was der Herr dann macht? Ein Brandzeichen am Kain, dass wer Kain sieht, nicht Kain anrührt. Kain hat ein Brandmal. weiß nicht, vielleicht war er schwarz, vielleicht war er rot, vielleicht war er blau, vielleicht war er lila, vielleicht war er tätowiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er hat ein äußeres Brandmal gehabt. Wer Kain anrührt, lies mal die Bibel, der wird siebenmal gerecht. Der wollte mit Kain, niemand wollte mit Kain was zu tun haben. Der hat ein Brandmal. Und du siehst, Menschen, die gerecht sein wollen, die Gott gefallen wollen, und der war der Ältere wahrscheinlich, der bringt Gott ein Opfer. Und Gott nimmt es nicht an und er merkt, es fehlt was. Und das ist ein Brandmal. Und das ist Brand, das heißt viel. Soll es nur der Sache nachgehen, was ein so Brandmal ist? Guck im Lexikon mal nach. Zwar Schutz für ihn. Gott liebt ihn. Er schützt ihn, damit nicht noch Schlimmeres passiert mit ihm. Dass niemand ihn beseitigt und sagt, weg mit dir. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Gott liebt. Gott sieht die Motive. Er wollte Gott gefallen, aber er hat alles nur aus Werken des Fleisches genommen. Weißt du, Abel hat ein Blutopfer gebracht. Kain hat nur von seinem Gemüse und Kartoffeln und seinen Rüben. Er hat nur das, was in seinem Garten gewachsen ist, das hat er Gott geopfert. Aber er hat kein Blutopfer gebracht. Weißt du, der Herr will Blutopfer haben. Ohne Blut gibt es keine Versöhnung. Und das war der Grund. Weißt du, er wollte nicht Blut vergießen. Das war zu schade. Aber der Herr erwartet deinen Isaac. Was fehlt mir? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was fehlt mir? Herr, was ist noch da in meinem Leben? Was ist nicht so, wie es sein sollte? Wo muss ich was verkaufen, loslassen und Jesus nachzufolgen? Weißt du, der Herr braucht dein Geld nicht. Der wird dein Geld auch nie brauchen. Aber der will deine Bereitschaft haben. Bist du bereit? Und dieser junge Mann, ich darf ihm auch gnädig sein, ich darf ihn nicht nur schimpfen und sagen, guck mal, dieser Mann, Gott braucht solche Leute, aber die brauchen eine Zeit, bis sie das werden, das, was Gott aus ihnen machen wollte. Dieser Junge, der zu Jesus kam und sagte, also wo der Herr sagte, verkaufe alles, das war Johannes Markus. In seinem Haus später war die Versammlung, war die Gemeinde. In seinem Haus fand das Abendmahl statt. In seinem Haus wurde der Heilige Geist ausgegossen. Der war wohlhabend, aber der hat es gelernt, mit dem Herrn zu gehen und dem Herrn alles zu überlassen, dem Herrn alles zu übergeben. Der war bereit, das Haus für den Herrn zur Verfügung zu stellen, als nachher das Abendmahl stattfand und der Wasserträger kam. Wo ist das, was du vorbereitet hast? Und dann hat er alles schon für den Herrn vorbereitet gehabt. Weißt du, aber manche Leute brauchen Zeit, bis sie soweit sind, bis sie das erfüllen, was noch fehlt. Also es ist nicht so, dass jetzt er ging weg und er kann laufen. Ich kann für mir vorstellen, der Herr Jesus hat für ihn gebetet, lieber Vater, hilf, dass der Junge, das ist ein Auserwählter, so ein Heiliger, aber der ist zu fromm jetzt noch für mich, den kann ich noch nicht gebrauchen. Und der hat später sogar noch viel für den Herrn gedient, der hat das Markus-Evangelium geschrieben, der hat Petrus gedient, der hat später auch dem Paulus gedient. Natürlich ein bisschen zimperlich war er schon. So, die Berge waren ihm zu hoch und zu schnell ist er gelaufen, der liebe Apostel Paulus. Aber der war ein Segen. Markus war ein Segen, als er gelernt hat, Jesus zu gehorchen. Und du und ich, wir werden ein Segen, wenn wir lernen. Und das ist eine lange Zeit. Das ist eine Schule. Das ist eine harte Schule. Loszulassen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber er hat es getan. Und sein Haus, wo sein Herz so hing, wurde es das Zentrum, Gemeindezentrum wurde es, wo die Versammlung stattfand, wo Petrus aus dem Gefängnis rauskam und er geht sofort dorthin und er weiß, dort gehöre ich hin, das ist mein Zuhause. Das hatte Markus einmal gehört. Aber das war nicht mehr wichtig. Er hat sich nicht mehr wichtig genommen. Jesus steht an erster Stelle. Und genau das ist, was fehlt. Jesus an erster Stelle. Das ist, was fehlt. Jesus an erster Stelle. Und dann ist dieser Markus ein ganz begnadigter Mann Gottes geworden. Der kam sogar nach Venedig. Markus, also wird überliefert, dass er sogar bis nach Venedig gekommen ist. Also so kann Gott einen gebrauchen, der sich Gott zur Verfügung stellt. Aber denke darüber, es braucht seine Zeit. Und es werden Jahre vielleicht vergehen oder Jahrzehnte vergehen, bis du so weit bist wie auch Saul von Tarsus. Man schickt dich weg. Aber der Mann ist ein auserwähltes Werkzeug und wird ein auserwähltes Werkzeug bleiben. Aber es muss in der Schule Gottes bleiben. Es muss in der Schule beim Herrn, vom Herrn lernen. Maria hat das gute Teil erwählt. Sie saß zu den Füßen Jesu. Sie hat sich einfach gelernt. Nicht nur gearbeitet, sie hat gelernt. Was hat er gesagt jetzt? Und dann hat sie in ihrem Herzen diese Dinge alle bewegt und nachgedacht. Sie hat das gute Teil erwählt. Du musst nicht nur für den Herrn arbeiten, wie Martha, sondern du musst zu den Füßen Jesu sitzen. Das ist vielleicht, was heute dir noch fehlt, was mir noch fehlt. Noch viel mehr sich Zeit für Jesus zu nehmen, noch mehr mit dem Herrn zu reden, nicht über den Herrn zu reden, mit anderen Leuten, was der Herr alles ist und alles macht und so weiter, sondern mit ihm selber zu reden. Petrus, hast du mich lieb? Habe ja alles gesagt jetzt. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Herr, ich liebe dich. Und genau das möchten wir heute Abend sagen. Herr, ich liebe dich und bitte behalte du mich, behalte du uns in deine Gegenwart, in deine Nähe. Halte zu uns und wir wollen es zu dir halten. Herr, und hilf uns, dass wir nicht aus deiner Schule laufen. Und Herr Jesus, wir möchten lernen, auf dich zu hören. Noch viel mehr auf dich zu hören, damit wir dich besser kennenlernen. Und je mehr wir mit dir reden, desto besser lernen wir dich kennen, Herr. Ich bitte dich, Herr, rede du mit uns und gib uns Raum und hilf uns, dass wir uns viel Zeit nehmen für das Gespräch mit dir. Halleluja, Halleluja. Vater, ich lobe dich und ich preise dich und ich segne die Gemeinde. Herr Jesus, diese Gemeinde soll eine Stätte sein, dieser Platz auch, als wo du dich offenbaren kannst, so ein Söller, wo Menschen dir begegnen, wo Menschen sich dir nähern, wo Menschen dich finden, wo Menschen dich suchen und wo Menschen Zuflucht bekommen in ihrer matten, schwachen, armen Seele. Herr, ich segne alle, die im Hause Gottes sind und bereite du uns vor. Erlöse uns von dem Übel, von dieser Selbstgerechtigkeit, selbstgezimmerten Religion. Ich halte das alles schon von Jugend an. Nein, Herr, wir leben alle von der Gnade Gottes. Erbarmen, erbarmen und weiter nichts. Erbarmen ist mir widerfahren. Erbarmen, dessen ich auch gar nicht wert bin. Vater, ich danke dir für dieses Erbarmen heute Abend. Halleluja, Halleluja. Danke Gott, preise Gott, dass du Erbarmen hast. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, du hast mir Erbarmen geschenkt, dass ich an dich glauben darf, dass ich dich aufnehmen darf. Herr, und ich möchte mehr von dir. Rede zu mir. Auch wenn es hart ist, ich möchte auf deine Stimme hören und deinen Willen tun. Dein Wille geschehe in mir. Hilf mir, dass ich diese Reise vollende. Diese Reise zu meinem Inneren. Und ich möchte dich dort einen Platz geben. Du sollst Herr meines Lebens sein. Und ich will dir nachfolgen. Segne mich. Und segne alle meine Freunde und alle, die ich lieb habe und auch die, die ich nicht lieb habe. Herr, ich möchte, dass die Liebe Gottes sie alle erreicht. Segne die ganze Welt und hilf, dass sie zu der Erkenntnis Gottes kommt. Dass die Christen zu der Erkenntnis Gottes kommen, dass es bei dir noch viel mehr gibt. Amen. Gott möge uns alle segnen. Martha, wir singen noch ein Lied.